Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wo vergruselt sich eigentlich? Hier bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Er ist YouTuber. Er hat Videos über Horrorfilme gemacht, über Actionfilme gemacht, etablierte den Bart-Arc und nimmt Zuschauer mit durch sein Leben, unter anderem auch durch die Bibi und Tina-Reihe in letzter Zeit. Herzlich willkommen, Daniel, aka Demon.
Hallo, mir fällt jetzt erst auf, wie gut mein Name zum Podcast passt.
Absolut. Ist einfach dafür gemacht. Schön, dass du da bist. Ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Denn ich kenne dich einfach von YouTube schon einige Jahre, wo ich deine Videos verfolgt habe. Denn du hast da mal angefangen oder du machst es immer noch wieder mal. Aber ein bisschen Bekanntheit bekommen hast du vor allem dadurch, dass du Horrorfilmreihen zusammengefasst hast, für die Leute mal aufgedröselt, worum geht's da eigentlich nochmal und so weiter. Und das hat dir ja ganz schön Reichweite gebracht und das ist das, was du ja so eigentlich mal gemacht hast. Aber erzähl mal gerne ein bisschen was zu dir. Wie bist du so zu YouTube gekommen? Was war auch so deine Intention, überhaupt YouTube zu machen? Ein paar Worte von dir.
Also, fange mal ganz vorne an in meiner Kindheit. Nee, es war wirklich ein bisschen so, dass ich früher von meinem Vater, der hatte immer so einen Camcorder und hat dann halt immer, wenn mein Bruder und ich als Kind irgendwas gemacht haben, hatte das halt gefilmt und mir dann auch später die Kamera mal in die Hand gedrückt. Und dadurch war das bei mir eigentlich immer schon so, war die Faszination vorhanden von wegen, ach cool, ich kann Sachen, die ich mache, auch einfach aufnehmen und mir später nochmal anschauen. Und irgendwann, als dann YouTube kam und man gesehen hat, ey, du kannst das auch einfach selbst machen, du kannst auch einfach irgendwas aufnehmen und dann hochladen und andere Leute können sich das anschauen, fand ich das eigentlich schon immer faszinierend. Und ich habe dann anfangs erst mit Let's Plays angefangen, weil es billiger war, sich ein Headset zu kaufen, um was zu spielen und die Stimme aufzunehmen, als sich eine gute Kamera zu kaufen. Und später irgendwann, als ich dann meinen ersten Job hatte und ein bisschen Geld da war, habe ich mir eine Kamera gekauft und dann mit Videos losgelegt. Und zu dem Filmthema kam ich dann, ich weiß gar nicht, wie genau das so wirklich angefangen hat. Die Faszination war schon immer da. Mhm. Aber zu den Sachen, die du schon meintest mit, ich habe Filmreihen zusammengefasst und sowas, die Formate, die ich damals am Anfang hatte, waren schon sehr stark von Moviepilot inspiriert, weil ich da auch ein Praktikum gemacht hatte und die hatten zu der Zeit auch solche Formate wie Toplisten, die besten Filme in dem und dem Bereich, oder die hatten auch solche, das Format hieß damals Faktenflut, was im Prinzip das gleiche ist.
Oh ja, das kenne ich noch.
Ja. Ja, was ich danach dann halt auch mit meinen Faktenvideos gemacht habe. Ja. Also eigentlich war es schon sehr dreist kopiert von
denen. Das war geil.
aber darüber hat es dann so angefangen, dass ich sowieso schon das Interesse für Filme hatte. Dann habe ich bei Movieplot ein Praktikum gemacht, konnte da dann ein bisschen mehr reinschnuppern, worauf man vielleicht auch bei YouTube so achten sollte und so. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Das hat irgendwie einfach gut zusammengepasst.
Ja, cool. Das heißt, die Affinität zu Video war eigentlich immer bei dir da. Du hast immer Bock auf Video-Content.
Ja, ich habe auch früher wirklich schon, ich kann mich noch dran erinnern, dass da war ich irgendwie 6 oder so und mein Cousin hatte gerade seine Taufe und mein Vater so, hey, willst du das nicht mitfilmen? Und dann weiß ich noch, wie ich damals mit 6 Jahren mit dem Camcorder in der Kirche saß und das mitgefilmt habe. Also das irgendwie so mit einer Kamera rumlaufen und Sachen filmen, das war bei mir schon von Kind an irgendwie ein Thema.
Du hast schon gevloggt, bevor es cool war.
Ja.
Und dann hast du Rack 4 gedreht auf der Taufe. Ja, sehr, sehr cool. Also das finde ich immer nice, weil ich habe lange gebraucht, um in Videos zu kommen. Ich war halt dann wirklich so 2015 haben wir angefangen mit Podcasts so und ich fand immer schön, dass man sich hinter Mikro ein bisschen verstecken kann, weil da muss man nicht irgendwie aufpassen und muss nicht immer so aktiv mit seinem ganzen Antlitz dabei sein. Deswegen habe ich immer Video generell so ein bisschen weggeschoben, aber dabei bietet so viele Möglichkeiten. Aber du hast ja eine ganz andere Affinität dazu. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, natürlich sind wir aber heute auch vor allem da, um über unser Lieblingsthema hier auch bei uns, Horror natürlich auch zu sprechen, da das ein Ding ist, was ich von deinem Kanal und von deinem Content ablesen kann, auf jeden Fall ja auch was dich sehr begeistert und was dich abholt. Magst du mal ein bisschen erzählen, so generell, was bedeutet so Horror für dich? Und was magst du an Horror generell?
Das finde ich ein bisschen schwer festzulegen, was da jetzt eigentlich genau die Faszination ist. Weil ich habe auch das Gefühl, dass ich anders auf Horror reagiere wie andere. Also bei mir ist es nicht so, dass ich schaue mir einen Horrorfilm an und dann grusel ich mich, sondern bei mir hat es auch irgendwie teilweise so fast schon so eine beruhigende Wirkung. Ich höre mir auch zum Beispiel super gern die Soundtracks von Resident Evil oder sowas an, mit diesen Klaviertönen oder sowas. Das hat auf mich eher was Beruhigendes als was Beängstigendes. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass ich da einfach als Kind auch schon so ein bisschen vielleicht nicht mit richtig klassischen Horrorfilmen groß geworden bin, aber ich habe als Kind zum Beispiel sehr gern sowas wie Men in Black geschaut, wo du ja auch so gerade dem ersten Teil am Schluss diese Riesenkakerlake oder sowas hattest. Also schon so starke Monster-Designs, auch die auch eigentlich gruselig für Kinder sind. Mhm. Oder Jurassic Park, Die Mumie, Beetlejuice und sowas. Ich habe halt sehr viel solche Filme geschaut, die eigentlich schon Horrorelemente hatten, aber die man als Kind halt auch irgendwie schauen konnte. Mhm. Und deshalb habe ich da nicht so dieses klassische, ach ja, ich schaue mir das gerne an, weil ich mich gerne grusel oder so. Sondern ich weiß nicht so wirklich, was die Faszination dabei ist. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses, was bestimmt viele Leute sagen. Es ist dieses, du kannst eine Situation erleben, die eigentlich eine Extremsituation ist, aber aus einem sicheren Ort heraus. Also du weißt, dass dir nichts dabei passiert. Du kannst danach einfach wieder abschalten und weißt, alles ist gut. Und dann hast du so ein bisschen diesen Adrenalin-Rush aus einer Safe Zone heraus.
Ja, kannst gemütlich auf dem Sofa sitzen und im Zweifelsfall machst du einfach aus, wenn es schlimm wird.
Ja, ja. Also das, ich merke gerade, diese Interaktionsphase ist so das, was bei mir das Schlimme ist. Bei Spielen habe ich das zum Beispiel, dass ich mich dann gruseln kann und dass ich dann richtig so von der Atmosphäre reingesogen werde. Aber wenn ich weiß, ich gucke gerade nur einen Film und mir kann sowieso nichts passieren, ist da meistens gar nichts. Aber wirklich so Spiele, die kriegen mich dann immer noch.
Ja, okay. Auf das Gaming kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Das halten wir noch mal kurz fest für den Hinterkopf, weil das ist auch mal super spannend, finde ich. Es gibt nämlich genauso. Aber weil du gerade schon angeschnitten hast, so Kindheit, weißt du noch, also abgesehen jetzt mal von eben Jurassic Park, du sagst ja schon, das sind alles Filme, die jetzt per se kein Horrorgenre sind, aber die Elemente haben, die als Kind trotzdem natürlich irgendwie verstörend sind oder ein bisschen Angst einjagen können, theoretisch, oder auf jeden Fall Elemente des Horrors haben. Aber weißt du noch so grob, was so deine erste Berührung mit richtigem Horror war und in welchem Alter das ungefähr war bei dir?
Ich weiß nicht mehr genau, was die erste Berührung war, aber ich weiß auf jeden Fall, was die war, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ich weiß nämlich, meine Eltern waren, glaube ich, gar nicht so krasse Horrorfans und ich musste mich dann halt immer mit den VHS-Kassetten abgeben, die wir zu Hause hatten. Und ich glaube, die meisten Horrorsachen, die wir hatten, waren solche Sachen, die sie dann selbst mal, das lief dann irgendwie im Fernsehen, Horrorfilm, und dann haben sie das auf Kassette aufgezeichnet und die waren dann so handbeschriftet und lagen irgendwo im Eck und die hatten dann natürlich nicht solche schön bunten Cover wie die gekauften Kassetten und dann war das immer so was wie, oh, du liest dich ein bisschen durch, liest irgendwelche Titel und weißt dann halt gar nicht, was ist das jetzt genau für ein Film. Okay. Und ich weiß noch, irgendwann zücke ich da so eine Kassette raus und da steht drauf, Friedhof der Kuscheltiere. Und ich denke so, ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlimm. Das klingt das ist wie doch Glücksbärchis. Eigentlich. Ja, und dann hatte ich mal angefangen, den Film zu schauen. Und meine Mom kam dann ins Zimmer rein und hat sofort erkannt, was ich da gucke, und hat gesagt, nee, den darfst du dir nicht angucken. Den darfst du dir auf gar keinen Fall angucken. Okay. Und dadurch war mein Interesse dann erst so richtig geweckt. Und dann habe ich immer wieder versucht, die Kassette irgendwie rauszuschmuggeln und zu meiner Oma zu gehen und das da zu gucken und so. Und irgendwann habe ich das dann auch mal geschafft. Ich glaube, ich habe den dann wirklich bei meiner Oma geschaut. Und ich hatte so schlimme Albträume von dieser Schwester Zelda, die da immer wieder in den Rückblenden kam. Das war so, da hatte ich jahrelang Albträume von. Also das war, Friedhof der Kuscheltiere ist der Film, der mich als Kind so richtig zerstört hat.
Oh, krass, ja. Ja, geil. Also du wurdest sogar erwischt beim ersten Mal. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nie in der ganzen Reihe hier. So, entweder war es immer, die Eltern war es egal, oder man hat es halt einfach bei Kumpels geguckt oder so. Aber dabei erwischt werden ist ja richtig Premium, ja.
Das heißt, ja, da war ich aber auch noch sehr jung. Ich glaube, da war ich vielleicht 9 oder 10 oder so. Ja, okay. Also später, so mit 13, 14, da waren meine Eltern schon sehr viel lockerer und da war es dann einfach immer nur eine Frage, wie gut konnte ich verargumentieren, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, und dann durfte ich mir Sachen schon anschauen. Aber als ich nur wirklich so bei Friedhof der Kuscheltiere war, ich noch so jung, dass meine Eltern da noch kritischer drauf geschaut haben.
Ja. Ja, gut, in dem Alter verständlich auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, wie gesagt, witzig immer, dass es mal so lief, dass abgebrochen wurde durch die Eltern. Das ist immer selten. Ja, aber verstehe ich. Also Kuscheltiere auf jeden Fall, ja, ein Film, der definitiv unter die Haut geht. Ich weiß noch, ich habe bei Teil 2 habe ich mal einen Ausschnitt im Fernsehen gesehen, wo es diese Szene, wo sich jemand in einen Wolf verwandelt. Und ich habe nur diese 10 Sekunden gesehen. Und ich hatte solche Angst, habe den Film sofort ausgemacht. Also die Reihe hat auf jeden Fall ordentlich gezogen, als man klein war noch, ja.
War das diese Szene mit, es gab doch mit diesem Wolf auch so eine komische Sextraum-Szene, wo der
Vater, genau.
Ich habe den Film jetzt nämlich erst letztes oder vorletztes Jahr habe ich den mal nachgeholt. Ich hatte den zweiten Teil davor noch nie gesehen.
Ja, ja.
Und ich fand das mit dem Wolf auch sehr verstörend.
Ja, genau, deswegen, die hat bei mir als Kind auch krass gezogen. Und als das, okay, du hast gesehen, du hast Albträume davon, du warst erstmal okay, das war die erste krasse Horrorerfahrung. Weißt du noch so, heute sagst du ja, okay, dich fasziniert das irgendwie voll, mit dir macht das was anderes als bei anderen und so weiter. Weißt du noch, wie es denn damals war? War das denn für dich trotzdem sowas auch wie, ich meine, du hast es ja schon gesagt, mit deiner Mutter dann, dass es erst recht natürlich das interessant gemacht hat, denn was man verboten bekommt, ne, das schmeckt dann am besten. Mhm. Weißt du noch dann, also warst du so im Modus so, okay, das war schon irgendwie krass, aber ich will davon mehr sehen, oder wie war das bei dir? Warst du schon angefixt oder wie ging es dann weiter?
Also ich glaube, so richtig angefixt war ich dann erst später, als ich dann so in der Schule den Freundeskreis hatte, wo man sich dann immer wieder getroffen hat, um LAN-Partys zu machen und dann auch Filme von den Festplatten hin und her zu schieben. Und dann war es natürlich immer so, der eine so, oh ja, krass, kennt ihr schon den neuen Film Saw? Ich habe da hier irgendwie eine Uncut-Version aus dem Netz gezogen und sowas. Und dann wurden da jedes Mal die Festplatten hin und her getauscht. Und dann wollte jeder immer der sein, der die krassesten Videos hat. Und oh, guck mal, ich habe Staplerfahrer Klaus. Guck mal, wie brutal das ist und so. Und ich glaube, in der Phase hat sich das dann so richtig hochgeschaukelt, dass ich dann wirklich angefangen habe, vermehrt Filme in die Richtung zu schauen. Weil da auch so ein bisschen dieses, also zum einen natürlich ein bisschen der Gruppenzwang drin war, weil du wolltest natürlich nicht der sein, der dann sagt, boah, nee, das ist mir irgendwie zu heftig, das kann ich mir nicht anschauen. Da hat man sich dann vielleicht auch aus Gruppenzwang so ein bisschen mehr dazu verleiten lassen. Aber du hattest dann natürlich auch Leute, mit denen du darüber reden konntest, wenn du irgendwie was cool fandest. Wenn ich jetzt zu Hause allein irgendwie heimlich die Filme von meinen Eltern geguckt habe oder so, konnte ich ja danach nicht wirklich mit denen darüber reden. So, ach übrigens, ich habe mir jetzt heimlich den Horrorfilm da angeguckt. Wie fandet ihr den denn? Ja, deshalb, ich glaube, erst so durch den Freundeskreis dann auf dem Gymi kam das später, dass ich da so ein bisschen tiefer reinkam und dann auch vermehrt solche Filme geschaut habe.
Ja, das heißt, du hattest dann auch eben Leute mit Bezug, die auch ein bisschen Bock drauf hatten. Weil es gibt's ja auch, dass Leute in ihrer Jugend auch gar keine Mitmenschen haben, die sich dafür interessieren. Und dann verpasst man es quasi selber, weil man einfach keine Bubble dafür hat. Das heißt, die hattest du dann schon so ein bisschen.
Das war bei uns halt, ich glaube, das ist ja bei vielen so, dass man in der Schule dann so diese verschiedenen Cliquen hat. Mhm. Und ich war halt irgendwie in dieser Gamer-Clique drin, die sich immer wirklich für diese LAN-Partys getroffen hat, die auch alle ungefähr den gleichen Musikgeschmack hatten, alle immer irgendwie Rock-Metal gehört und so und dann halt Horrorfilme geschaut. Und da hatten wir irgendwie so einen Kernfreundeskreis aus irgendwie 10 Leuten oder so, die halt wirklich so exakt die gleichen Interessen und sowas hatten. Das hat da einfach irgendwie gut gepasst.
Ja. Ja, sehr cool, sehr cool. Das heißt, die Sozialisierung war da bei dir mit Horror. Das ging dann Hand in Hand, ja, okay. Wie ist es denn bei dir so generell, wenn du jetzt nochmal auch zurückblickst, so, du hast jetzt gerade auch eben gesagt, dass vor allem Dinge dich dann eher packen, wenn sie natürlich interaktiv sind. Das heißt, du warst in der Gamer-Clique, das heißt, Gaming war natürlich auch schon ein Thema bei euch. Und dann kamen natürlich auch die Horrorspiele irgendwann. Und das hat dich dann anders gepackt, ja, als jetzt so ein Film nochmal.
Ja, das war dann schon nochmal anders. Ich glaube, anfangs habe ich gar nicht so wirklich selbst Horrorspiele gespielt. Ich hatte nur einen Kumpel, der welche hatte, bei denen ich so ein bisschen zugeschaut habe. Ich weiß noch, der hatte eine GameCube und hat da das Resident Evil 1 Remake und Resident Evil 0 gespielt. Und da hatte ich ihm beim Playthrough mal zugeschaut. Und ich bin dann, glaube ich, das erste Horrorspiel, wo ich weiß, dass ich da wirklich Lust drauf hatte und dass ich mir das dann auch geholt habe, war Resident Evil 4. Da kann ich mich noch wirklich dran erinnern, wie damals so bei diesen ganzen Gaming-Magazinen so Bilder drin waren. Da gibt's dieses Bild von Leon, wie gerade der Typ mit der Kettensäge vor ihm steht und die Kettensäge so ansetzt und schon so Blut rausspritzt. Und das hatte ich irgendwie als Jugendlicher gesehen und dachte so, boah, cool, das Spiel will ich haben. Und da habe ich dann damals ausgenutzt, dass meine Oma sich überhaupt nicht mit solchen Sachen ausgekannt hat. Und ich weiß noch, ich war mal mit ihr irgendwie einkaufen bei Kaufland oder sowas und da habe ich dann zufällig Resident Evil 4 gesehen Und ich habe irgendwie habe ich es geschafft, meine Oma zu überreden, dass sie mir das Spiel kauft. Ich hatte das Geld selbst dabei, habe ihr das gegeben und habe gesagt, ah, kannst du mir das kaufen? Steht zwar drauf ab 18, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und meine Eltern haben gesagt, das ist in Ordnung. Und gutmütig, wie meine Oma war, hat die mir das einfach geglaubt und hat mir dann das Spiel gekauft. Ja, ich glaube, Resident Evil 4 war dann so das erste Horrorspiel, was ich wirklich selbst hatte.
Also ich merke schon, deine Oma muss da herhalten. Ne? Der wurde Fried auf der Kuscheltier geguckt, die musste die Horrorspiele kaufen. Die hat da ein bisschen die war dein Ausweg, ne? Dein Joker.
Ja, das war, ich frage mich, wie das bei der heutigen Generation ist, weil ich habe das Gefühl, dass ich immer das Glück hatte, dass so meine Leute halt gar nicht auf dem Schirm hatten, wie das bei manchen Sachen mit FSK aussieht und ach, darf man das überhaupt schon gucken und so, sondern die waren halt auch überhaupt nicht im Internet unterwegs. Die hätten niemals irgendwas gegoogelt und sich vorher schlau gemacht oder so, sondern die haben dann mehr oder weniger einfach dem vertraut, was ich gesagt habe. Und das konnte ich natürlich sehr gut ausnutzen. Ich frage mich, wie das heutzutage ist, weil da würden die Eltern wahrscheinlich dann eher erstmal im Internet gucken, ist das überhaupt was oder so. Also da hatte ich es damals schon leichter.
Ja, das ist unser Jahrgang auf jeden Fall früher. Wir hatten noch keine medienaffinen Eltern, die halt jetzt irgendwie mal kurz auf fsk.de gehen und gucken sich Altersfreigaben an oder lesen halt einen Bericht. Das war damals ein bisschen einfacher, das stimmt, ja. Ich glaube, heute haben die Jugendlichen schwerer. Andererseits halt haben sie auch so viel Zugang zu Internetquellen. Das macht es ihnen halt auch super einfach, Kram zu bestellen, konsumieren, ohne dass die Eltern überhaupt was davon mitbekommen.
Es gibt ja auch zum Beispiel diese von Film, auch von Film ab 18, gibt es ja immer zwei verschiedene Arten von Trailern. Es gibt ja die, die so tagsüber im Fernsehen laufen dürfen, ja, wo dann nicht so brutale Szenen gezeigt werden. Und dann gibt es so diese ab 18 Trailer, die dann erst nachts laufen.
Die Redman-Trailer, ja.
Ja, und ich hatte damals natürlich immer nach der Schule mittags Fernsehen geschaut und dann kam damals der Film Wanted mit Angelina Jolie raus. Mhm. Und ich habe immer nur diese Green Band Trailer, also diese harmlosen Trailer gesehen. Ja. Und da sah das einfach aus wie so ein cooler Actionfilm mit so ein paar Autoszenen und Stunts und sowas. Und ich dachte so, boah, der sieht cool aus. Ich hatte bald Geburtstag und dann habe ich meine Mom gefragt, ob wir den im Kino anschauen können. Da war ich gerade irgendwo dich 15 oder so. Und mein Bruder war vielleicht 11, 12 oder so. Meine Eltern hatten auch nur diesen Trailer mittags immer gesehen, wo das einfach wie so ein Actionfilm aussah. Haben gesagt, ja, okay, gehen wir hin. Sind wir ins Kino gegangen, haben die Tickets gekauft und wir waren ein bisschen zu früh da und sind noch beim Ende der vorherigen Vorstellung reingelaufen. Mhm. Und dann lief da gerade so diese große Schlussszene, wo sie irgendwie Ratten mit Sprengstoff versehen haben und alles explodiert und der läuft rein und nimmt einen Mensch als Schutzschild und steckt dem irgendwie seinen Revolver in den Schädel rein und knallt dann alle ab. Und mein Bruder und ich gucken uns an so, boah, cool. Und das war auch so was, wo ich dachte so, das wird heutzutage wahrscheinlich nicht passieren. Da würdest du dir wahrscheinlich erstmal online einen Trailer angucken, ob das wirklich einfach nur so ein Actionfilm ist oder ob das was richtig Blutiges ist.
Aber das heißt aber, ihr habt quasi das Ende vom Film dann schon gesehen? Haben eure Eltern das auch dann gesehen im Moment?
Ja, die haben das auch schon gesehen und wir haben dann sogar, meine Eltern haben dann sogar Anschiss von anderen Leuten im Kino gekriegt, dass die es verantwortungslos finden, dass die mit ihren Kindern in so einen Film reingehen.
Ach, crazy.
Aber wir wussten das ja vorher nicht. Wir dachten, aber das
war,
ist einfach.
War der im Kino ab 18 oder ab 16?
Ich glaube, der war ab 18. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber okay, meine Eltern hatten halt einen Trailer gesehen und dachten, ja, so brutal sieht es nicht aus. Das wird ja jetzt nicht so.
Ja, ja, aber ihr kam trotzdem rein. Also die haben nicht in der Kinokasse gesagt, irgendwie, also wenn dein Bruder gerade 11 war, das ist ja super jung.
Ja, aber wir sind, also ich wohne auch wirklich in der Pampa. Also es war so ein richtig kleines Hinterwäldler-Kino. Okay. Ich weiß nicht, wie ernst die das da. Das war jetzt nicht so, als wären wir zu einem Cineplex oder irgendwie sowas.
Verstanden.
Das war wirklich so ein Privatkino oder so. Das halt,
okay, okay. Ja. Das war eher so Hauptsache Geld.
Ja.
Ja, okay, krass. Ja, heavy. Und dann habt ihr den Film wirklich geguckt, ja?
Ja, also ich glaube, das war auch so ein bisschen so, wir hatten eh nie viel Geld und meine Eltern sind halt auch wirklich so diese Klischee-Schwaben, die dann so sparen, wo es geht. Und wenn die hatten die Tickets ja schon gekauft. Die würden jetzt einfach sagen, ja, okay, wir gehen jetzt einfach wieder.
Okay. Das wird dann durchgezogen. Ja, okay, krass.
Ja.
Also waren die danach aber, also gab es danach so von ihnen auch ein Wort zu euch, nach dem Motto so, das war jetzt irgendwie zu hart oder das guckt ihr aber sowas, guckt ihr aber nicht nochmal oder haben sie deinem Bruder die Augen zugehalten oder war es irgendwie alles okay?
Nee, das war schon eher, die waren da schon eher so ein bisschen lockerer. Also ich habe dann, also wir haben dann auch abends öfter mal auch zusammen South Park oder ich weiß nicht, ob du Celebrity Deathmatch kennst.
Ja,
mit
klar.
Mit diesen Knetfiguren, MTV, die so aufs Übelste auseinandernehmen. Also sowas haben wir auch abends ab und zu geguckt. Also die waren da relativ locker dann später, als ich schon älter war.
Ah, okay, alles klar. Das war dann eben, also das von wegen, dass ich die VHS mache ich jetzt aus, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gelegt, ja.
Ja.
Ja, okay, alles klar. Ja, aber ja, coole Story auf jeden Fall. Und nochmal zurück jetzt zum Spiel. Das heißt, Resident Evil 4 hast du gekauft, war dein erstes Spiel, was du auch selber gespielt hast. Wie war dann bei dir da die erste Erfahrung so? Okay, du kannst jetzt Horrorfilme, warst schon so ein bisschen da eingenordet und du sagst, das hat dich anders affektiert. In welcher Form?
Also allein schon in der Form, dass es wirklich so eine Sache ist von in dem Spiel passiert nichts, wenn du nichts machst. Das heißt, ich kann mich nicht daran erinnern, das erste Mal, als ich Resident Evil 4 gespielt habe, da kommt diese Intro-Sequenz, wo Leon mit diesen zwei Polizisten an dieses Haus ranfährt und dann musst du, da steht so ein Haus und du sollst es untersuchen, du sollst da reingehen. Und während du auf das Haus zuläufst, kommt so eine ganz kleine Zwischensequenz, wo man schon sieht, wie so ein Bauer irgendwie aus dem Fenster rausguckt und dich sieht. Und allein, dass ich wusste, da ist jemand drin, und ich muss jetzt in so einen geschlossenen Raum reingehen und ich weiß nicht, ob der irgendwie hinter der Tür wartet oder so. Ich habe wirklich, ich glaube, ich habe 5 oder 10 Minuten gebraucht, um den Mut zu fassen, in dieses Haus reinzugehen. Und das war was ich davor halt aus den Filmen nicht so kannte. Mit, okay, du musst erstmal selbst in so eine beschissene Situation reinkommen und wenn du drin bist, musst du auch selbst was dafür machen, um wieder rauszukommen. Mhm. Und die ganze... gerade Resident Evil 4 ist ja auch so ein ultra stressiges Spiel. Es geht ja direkt mit dieser Dorfsequenz los, wo ja. du einfach überrannt wirst. Da ist halt auch sehr viel Stress noch mit drin. Und das fand ich irgendwie faszinierend, aber halt auch, ich weiß nicht, ich finde das komisch. Das Spiel ist ultra stressig, aber ich spiele es trotzdem total gerne. Auch das Remake spiele ich immer wieder total gerne. Es ist irgendwie so eine Art von Stress, die ich irgendwie mag. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht. Anfangs war ich überrumpelt davon, aber als ich dann erstmal reinkam, ging es eigentlich.
Ja, das heißt, es ist trotzdem auch eine Art von Stress und Angst, die dir aber jetzt trotzdem nicht das madig macht, sondern du willst das dann schon. Also der Nervenkitzel überwiegt dann schon, es fällt dir nur schwerer.
Ja,
oder,
und
ja.
Also inzwischen ist es auch so, dass ich bei Spielen, je mehr Möglichkeiten du hast, dich zu verteidigen, desto weniger Angst habe ich vor dem Spiel.
Mhm, ja, ich glaube,
der nächste Moment, das nächste Spiel, wo ich dann so richtig geflasht war und so richtig Angst hatte, war, da hatte ich mit einem Kumpel zusammen Amnesia gespielt. Dieses, weißt du, wo du mit der Fackel rumläufst, mit dieser kleinen, ja, genau.
Oh, schlimm.
Und diese komische, das fand ich so schrecklich. Also das, also, weil da hast du ja wirklich gar keine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Da kannst du nur wegrennen, dich verstecken, hoffen, dass du nicht gesehen wirst und so. Und diese Art von Spiel sind die, die ich auch heute immer noch mit am schlimmsten finde. So, sobald ich irgendwie eine Waffe habe, habe ich einfach nicht so viel Angst in dem Spiel, wie wenn ich hilflos bin.
Ja, bei mir ist halt ein ganz krasser Trigger, ich hasse dieses Gefühl, verfolgt werden. Und das ist ja bei Amnesia und Co. ist es ja gang und gäbe und deswegen ganz, ganz schlimm für mich auch. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
Ja.
Deswegen auch zum Beispiel hat der Film It Follows, wenn du gesehen hast, bei mir super gekickt.
Ja, den finde ich auch super. Den, das ist auch sowas, ich finde bei dem halt auch so gut, dass es ist zwar ein übernatürliches Thema, aber das Monster sieht ja aus wie normale Menschen. Und das setzt sich dann irgendwie so im Kopf fest, dass man dann irgendwie auch im Alltag manchmal so, also bei mir war es zumindest so, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, war es dann auch immer wieder so, dass ich, dann gucke ich mir was an, sehe irgendwo jemanden laufen und dann denkst du, ah stimmt, da gibt es jetzt eigentlich keine Möglichkeit zu wissen, wäre das jetzt das Monster oder nicht. Das ist irgendwie so, so gut im Alltag und so gegroundet, dass man es irgendwie auch nachvollziehen kann und es so ein bisschen nicht einfach so eine Standard-übernatürliche Geschichte ist.
Hm. Ja, geht mir genauso. Also für mich ein wahnsinnig guter Film. Einer der besten letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Gerade wegen, bei mir auch ganz persönlich wegen diesem Thema eben, dieses Verfolgung ist für mich einfach ein Triggerpoint. Der hat er komplett getroffen so richtig und ja, deswegen.
Und ich finde den Soundtrack auch richtig stark
Hammer,
in dem Film.
Ja, schöner Carpenter-esker Score, der ist wahnsinnig gut, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die Fortsetzung. They Follows kommt ja, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht, weil ich fand,
echt?
Der stand so schön, der kommt, ja.
Boah, ist das aber dann auch noch vom gleichen Regisseur? Ich hatte nur noch Under the Silver Lake von ihm gesehen und dann war, glaube ich, ewig lang gar nichts mehr. Ist das jetzt
genau,
vom gleichen?
Das muss ich jetzt mal gerade ganz live recherchieren, weil ich es gerade echt nicht genau weiß, aber ich meine ja. Das wird gleich rausgeschnitten. genau, der ist auch von David Robert Mitchell.
Ah, ja, aber dann bin ich gespannt, weil die Filme, die ich bisher von ihm gesehen habe, fand ich eigentlich alle ganz gut.
Ich liebe den auch. Also ich mag seine Handschrift, ich mag die Filme. Ich weiß nur halt nicht, ich fand, er stand so schön für sich. Ich weiß nicht, ob das, ne, also es müsste für mich nicht geben, aber wenn du das nochmal schaffst, dieses gleiche Gefühl zu erzeugen, was ich damals hatte und da wieder einen schönen Spin drauf findet, dann nehme ich es natürlich, klar.
Ich weiß halt auch nicht, was die Hintergründe da sind, weil ich meine, dass Under the Silver Lake ja, glaube ich, nicht so gut performt hat.
Leider
und
gar
vielleicht
nicht,
ist es jetzt einfach so ein Fall von wegen, ach nee, dein letzter Film war ein Flop, bevor wir dir jetzt irgendwie nochmal ein neues Projekt bewilligen, mach doch lieber nochmal was, was in der Vergangenheit schon mal funktioniert hat und dass es vielleicht eher so eine Sache ist.
Ja, kann gut sein, ja. Deswegen, nee, Silver Lake, ich fand ihn auch sehr, sehr gut, aber der hat total gefloppt. Der hat gar nicht funktioniert. Der war auch sehr sperrig. Das war leider gar kein Mass-Appealing-Film.
Ja.
Und der ist leider komplett abgesoffen, ja. Sehr, sehr schade. Aber wo wir schon so beim Thema sind, hast du denn im Horror auch so ein, hast du sowas bei dir, wo du sagst, das kriegt mich generell so? Hast du irgendwas wie ich bei mir mit Verfolgung so, hast du im Horror in welchen Subgenres irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das ist was, das kann ich mir echt wirklich nur ganz schwer angucken oder egal, ob es im Spiel oder egal in welchem Medium. Aber hast du da so einen Punkt bei dir, der dich so richtig kriegt?
Ja, bei mir sind das solche Sozialhorror-Sachen, sowas wie Funny Games oder Speak No Evil oder so. Weißt, wo du, da bin ich super anfällig für, weil ich selbst auch so, ich war mal eine Zeit lang in Therapie wegen Angststörungen, was wirklich auch so soziale Ängste zurückzuführen war. Und solche Situationen dann in den Filmen, die hitten bei mir nochmal anders, weil ich sowas eher greifbarer, also weil ich sowas nachvollziehen kann. Wenn ich sowas gucke wie, keine Ahnung, Halloween oder so, und dann ist da am Schluss Laurie und hat Michael niedergeschlagen und dann liegt er da hinten am Boden und sie setzt sich erstmal hin mit dem Rücken zu ihm und ich denke mir, boah, so dumm kann man doch nicht sein. Da rege ich mich jedes Mal auf bei solchen Filmen. Aber bei diesen Sozialhorrorfilmen, da kann ich das irgendwie so nachvollziehen, weil es Situationen sind, die ich dann selber auch so erlebt habe, wo ich mir dann denke, ja, ich würde das genauso machen. Ich würde da jetzt auch lieber dem Konflikt aus dem Weg gehen und nicht widersprechen. Ich würde das einfach auch mit mir machen lassen. Das sind so Sachen, die kriegen mich dann richtig. Und da denke ich dann auch noch länger drüber nach.
Ah, okay. Das ist spannend, ja. Also das hat auch dein Leben, hat das geprägt oder beeinflusst, ja, früher?
Ja, das war als ich in Berlin gewohnt habe, war das ein paar Jahre irgendwie richtig schlimm. Also, dass ich auch so körperliche Symptome deswegen hatte und ich dann öfter mal Sachen absagen musste und so. Und dadurch hatte ich dann auch den Therapieplatz bekommen. Und dann wurde es mit der Zeit auch besser. Und inzwischen ist es auch nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Aber diese Filme hitten dann bei mir trotzdem irgendwie, weil es dann so Situationen sind, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Was ich auf jeden Fall besser nachvollziehen kann, als von irgendeinem überstarken Killer verfolgt zu werden. Das ist mir jetzt noch nicht so oft im eigenen Leben passiert, aber aber diese
Berlin
sozialen
weiß
Sachen
man nie, aber ja. Ja, nee, verstehe ich. Wenn es ganz was Persönliches ist, dass man auch selber so nachempfinden kann, selber schon so vielleicht, ja, wie du sagst dann so, ey, das würde ich genauso machen, die Situation kenne ich, verstehe ich total, dass das dann doppelt kickt. Und ich glaube, das ist ja auch generell so ein Ding von diesem ganzen Drama-esken Horror, Elevated Horror, wie man es nennen möchte. Ich glaube, die funktionieren am ehesten, wenn das Situationen da widergespiegelt, die man irgendwie schon mal erlebt, gesehen, irgendeinen Bezug zu hat. Ich glaube, dann funktionieren die halt am besten, was dann gleichzeitig aber auch bedeutet, dass es wahrscheinlich auch am traurigsten ist, dass man es nachvollziehen kann.
Und bei den Filmen finde ich halt auch immer so spannend, gerade hier so Funny Games und Speak No Evil, da geht's ja nicht um irgendwelche Monster oder so, sondern da geht's halt um Menschen, die ja erstmal sympathisch wirken, aber ihr wahres Gesicht nicht zeigen. Und das ist was, wo ich mir halt eher vorstellen kann, dass dir sowas auch im echten Leben passieren könnte, als dass jetzt irgendwie ein Traumdämon kommt und dich in deinen Albträumen jagt oder so. Weil ich weiß noch, boah, ich habe von, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr habe ich das erste Mal Eden Lake geschaut. Ich hatte davor auch noch nichts über den Film gelesen. Keine Ahnung, um was es da gehen sollte. Habe nur gehört, ja, der ist richtig gut. Dann habe ich mir den einfach mal so angeschaut. Und boah, ich war so paranoid am Ende von diesem Film, weil es wirklich so eine Situation ist, wo ich denke, boah, scheiße, sowas könnte halt wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass sowas wirklich passiert. Und bei sowas wie Freitag der 13. denke ich mir eher nicht, dass ich jetzt Angst haben muss, wenn ich das nächste Mal irgendwo in einem Feriencamp, ich bin jetzt nicht so oft in Feriencamps, aber wenn ich das nächste Mal im Wald unterwegs bin, habe ich jetzt nicht plötzlich Angst, dass da ein Killer mir hinterherläuft. Aber sowas wie Eden Lake oder Funny Games oder so, das sind halt so Sachen, wo ich mir immer denke, boah, sowas könnte halt wirklich passieren.
Ja, absolut. Das kann ich voll nachvollziehen. Da hat er ja seinen Sweet Spot, ne? Für manche sind es paranormale Dinge, die aber vielleicht auch dann selber auch daran vielleicht glauben, so ein bisschen, ne? Das ist das hittet dann vielleicht. Aber gerade diese, wie du sagst, diese Traumata-Verknüpfungen und gerade dieses Personen, die nicht das sind, was sie vorgeben, wenn man das smart ausspielt, das ist schon sehr, sehr fies. Mhm. Und Eden Lake ist halt ein absolutes Brett, was das angeht. Und gerade das Ende ist so widerlich fies.
Ja.
Das ist wirklich richtig unangenehm. Ja, auch einer dieser Filme, egal wie oft du die guckst, die verfehlen auch nie die Wirkung. Mhm. Ich habe die jetzt auch schon einige Male gesehen und danach ist immer so, nee, erstmal waschen. das heißt, das ist auch so ein bisschen das, was dich kriegt, aber das sind trotzdem auch Filme dann, okay, du weißt dann im Zweifelsfall nicht den Inhalt, aber du hörst irgendwie nur was drüber. Hast du für dich auch, sag ich mal, im Genre Grenzen, wo du sagst, das will ich mir auch gar nicht angucken, oder bist du auch schon mal über Filme gestolpert oder hast du schon mal was geguckt, wo du vielleicht gesagt hast, okay, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht sehen müssen, das war mir irgendwie doch zu viel. Wie stehst du da generell zu im Horror?
Ich überlege gerade, ob es ein spezifisches Beispiel gibt, wo ich nachher dachte, boah, das hätte ich lieber nicht gesehen. Also so ein klassisches Beispiel, was mir gerade einfällt, den Film habe ich aber noch nicht gesehen, eben weil ich mir bisher immer dachte, weiß ich nicht, ob ich mir das anschauen muss, ist dieser A Serbian-Film. Mhm. Da habe ich halt mal so ein paar Ausschnitte gesehen, aber da dachte ich mir immer schon, boah, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt angucken muss. Ich habe auch vor einer Weile mal das fand ich so, das war wieder so eine Sache, die mich an meine Kindheit zurückgeworfen hat. Wir hatten nämlich auch, meine Eltern hatten damals immer erzählt, dass es diesen ultra schrecklichen Film gibt, Gesichter des Todes, und den darfst du dir bloß nicht angucken. Meine Mom hat das dann halt immer noch mit so einem Aberglauben verbunden, dass, wenn du den Film anguckst, dann stirbst du, so ähnlich wie bei The Ring, nur dass sie das dann irgendwie auf den Film gezogen hat. Okay. Und ich weiß, dieser Name Gesichter des Todes ist mir immer so im Hinterkopf geblieben, als, boah, das ist mega, mega krass.
Ja, der Name hatte ja auch schon so, der hatte schon so ein richtiges Echo, ne? Der hatte schon so eine eigene Stelle, wer dieser Name nur, obwohl man es nie gesehen hat, ja.
Ja, und dann war ich, das war, glaube ich, auch letztes Jahr oder so, war ich im Drogeriemarkt Müller, lauf rum, hab so gedacht, okay, ich guck mal so durch die Filme durch, die sie da haben. Und dann sehe ich da Gesichter des Todes, erstmals uncut. Und ich so, hä, du kannst Gesichter des Todes, diesen ultra krass schlimmen Film, von dem ich immer nur gehört habe, boah, den darfst du dir auf keinen Fall anschauen, den kannst du dir bei Müller kaufen? Und dann habe ich gedacht, okay, den kaufe ich mal.
Leben in weirden Zeiten, ja.
Ja, und dann habe ich den gekauft und der liegt seither bei mir rum. Und ich hab mir den eigentlich eher so wegen dem Schock-Value und wegen dieser, weil ich das so witzig fand, dass ich den da gesehen habe, habe ich mir den gekauft. Aber ich hatte jetzt auch noch nie den Moment, wo ich dachte, ah ja, müsste ich mir mal angucken. Das ist irgendwie so, ich habe inzwischen halt auch so nachgelesen, dass viele Sachen da ja nachgestellt sind und da das eher so ein Marketing-Gag war, dass das alles komplett echt ist. Es soll wohl irgendwie so eine Szene mit einem Schimpansen und irgendeinem Gehirn oder sowas geben, die wohl total echt aussehen soll, aber wohl nachgestellt ist oder so. Also eigentlich würde es mich schon interessieren, den mal anzugucken, aber da war ich bisher auch immer so, boah, ja, nee, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt sehen muss.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also sowohl der Serbian-Film, klar, der wird auch immer gerne hier genannt, ist zum Beispiel auch ein Film, den wir, haben wir gesagt, halt im Podcast auch im generellen Programm nie besprechen werden. Einfach, das ist so ein Film, nee. Einfach nee. So, der ist nur wegen Shock Value gedreht worden, das hat er geschafft. Der ist auch nach 15 Jahren immer noch jetzt in jeder Facebook-Gruppe Thema bei allen Gorbauern da draußen. Gruß geht raus. Ist auch fein für mich, wer es möchte, aber nee, machen wir hier nicht. Und bei Faces of Death, ja, genau, weil bei uns auch damals in meiner Jugend auch immer dieser Name schwang, immer überall hat über davon gesprochen. Keiner hat ihn gesehen, aber es hieß immer, oh, das ist das Krasseste auf der Welt. Genau, es gibt viel Fake drin. Es gibt auch, ein, zwei Szenen sind auch tatsächlich echt, also sind wirklich echt. Aber das Ding ist halt einfach, das ist ja auch kein Film. Das ist ja eben so eine Shockumentary einfach, ne? Das sind einfach nur aneinandergereihte Einzelszenen von grausamen Dingen irgendwie. Das ist wie damals hier Rotten.com, wenn du es noch kennst, wo unsere Jugend immer schön drauf gesurft wurde. Mehr ist es ja nicht. Das heißt, es ist ja auch kein Film. Und das ist halt sowas, wenn man da sagt, das brauche ich nicht, verstehe ich. Und den als Gag zu kaufen, verstehe ich komplett. Weil das meine ich halt, wenn wir das Leben in so Zeiten leben, wo du das jetzt uncut, und das ist wirklich uncut, einfach Müller kaufen kannst, weil der halt nicht mehr auf dem Index steht. Das ist schon einfach wild. Und das ist halt, wenn Leute sich das blind kaufen, ich weiß nicht, was die dann auch erwarten, wenn die sich das angucken. Das ist schon irgendwie krass.
Ja, Also das stelle ich mir auch komisch vor, den unvorbereitet zu gucken. Ich weiß nicht, wie oft es tatsächlich noch vorkommt, dass Leute, also die physischen Käufe gehen ja sowieso zurück, aber ich frage mich, wie oft es noch vorkommt, dass Leute wirklich einfach auf gut Glück mal sagen, hey, das Cover sieht cool aus, den nehme ich mal mit und lass mich einfach überraschen. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber für gewöhnlich aus eigener Erfahrung, finde ich, sind das immer die coolsten Erfahrungen. Wenn du einen Film anschaust, so wirklich ohne einen Trailer gesehen zu haben, ohne irgendwas darüber zu wissen, dann hittet der, finde ich, immer noch mal ein bisschen anders, weil du einfach überrascht werden kannst von dem, was da passiert. Hm. Also eigentlich sollte man das vielleicht öfter mal machen, aber ich glaube, wenn du dann einfach auf gut Glück Gesicht des Todes rauspickst, dann hast du vielleicht doch nicht so einen geilen Abend.
Ja, ich glaube, der Blindpick da ist auch nochmal durch den Preis, glaube ich, auch nochmal gedrückt, weil ich glaube, das ist ja ein Mediabook, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was für eine Edition hast du da? Das ist ein normaler M-Ray.
Das ist ganz normal, aber die Verpackung ist halt, anstatt blau ist die, glaube ich, rot gewesen, das Plastik.
Ach so, ja, okay. Ja. Den gab es auch noch mal in so einer Special Edition, nämlich da war die nämlich auch noch ziemlich teuer und für irgendwie 30 Euro machst du ja wahrscheinlich keinen Blindkauf. Das machen die selten, glaube ich, die wenigsten Leute noch, das stimmt schon.
Ja, nee, der hat irgendwie so einen Zehner gekostet oder so.
Ja, ja, okay, dann geht das ja sogar noch, aber ja, irgendeine Sammleredition kauft sich ja kein Mensch für 30 Euro blind, deswegen.
Ja.
Aber ja, es ist halt so ein Ding auch, du bist ja auch nie in der Mood für Faces of Death. Das ist halt so ein Film, wenn du in dein Filmregal guckst, was gucke ich heute Abend? Es wird nie der Moment kommen, der kommt einfach niemals. Das kann ich jetzt schon sagen, wo du sagen willst, heute bin ich in der Stimmung für Gesichter des Todes. Das ist halt einfach so ein Ding, das legst du halt ein oder nicht. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich stelle mich jetzt dem quasi, ne, und werf das jetzt rein, ganz bewusst, einfach aus zu sagen, auf was habe ich heute Lust, wird das halt nie passieren einfach. Und das ist auch, glaube ich, okay.
Ja, das ist dann, ich kann mir vorstellen, dass als Jugendlicher hätte ich den bestimmt einfach mal so angeschaut, weil gerade wie du meintest, solche Seiten, die es früher gab, wie hier Rotten und so weiter, da war ich auch ab und zu mal irgendwie drauf, weil das auch wieder dieses Gruppenzwang, guck mal, der Freund hat dann irgendwie einen Link geschickt oder kennst du das schon oder so, aber keine Ahnung, heutzutage habe ich da keinen Bedarf wirklich sowas zu sehen, deshalb früher hätte ich mir den bestimmt angeschaut, aber heute ist es halt, wie du sagst, ich gucke nicht durchs Regal und denke, ach, den könnte ich jetzt eigentlich mal schauen. Ja. Aber wir sind ja zum Beispiel in so einer besonderen Situation, dass das ja bei uns auch zum Beruf dazugehört und man dann theoretisch sagen könnte, ich schaue mir den an und dann rede ich darüber. Aber das ist dann wieder so ein extremer Film, wo ich dann auch einfach Angst hätte, dass das Video dann irgendwie gesperrt wird oder so oder dass das war zum Beispiel bei mir auch einer der Gründe, warum ich dann von Horror weggeschiftet bin, weil ich immer öfter Probleme gekriegt habe mit, oh, das Video wird jetzt ab 18 gestellt. Oh, du kannst jetzt kein Geld mehr damit verdienen. Oh, du kriegst jetzt den Claim oder so rein.
Oh, okay.
Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei solchen Filmen wie Serbian-Film oder sowas, die man theoretisch ja auch beruflich noch besprechen könnte, dass das vielleicht trotzdem gar nicht so easy funktioniert.
Ach, das ist ja krass. Also war das auch bei Filmen, die ja auch nicht auf dem Index stehen, also generell einfach 18er Titel, wo dann, und du hast ja, du zeigst ja, glaube ich, auch du zeigst Trailer ab und zu, ne? Aber du zeigst jetzt auch keine Gore-Szenen oder sowas, ne? Das heißt, nur durch das Übersprechen, durch den Titel erwähnen, hat das schon gereicht oder wie? Oder wie war das?
Also ich habe das früher auf dem Hauptkanal so gemacht, dass ich eigentlich nur das Intro und das Outro des Videos vor einer Kamera aufgenommen habe und man mich da gesehen hat. Mhm. Und den Rest habe ich quasi hier in so ein richtiges Mikro eingesprochen und quasi einen Voice-Over-Text aufgenommen und dann eigentlich nur mit Filmmaterial gearbeitet.
Okay.
Und anfangs ging das auch noch gut, aber irgendwann hat YouTube dann dieses Copyright-System so ein bisschen verschärft und dann ging das irgendwie nicht mehr. Und von da an habe ich dann angefangen, einfach meine ganzen Videos vor der Kamera aufzunehmen und zwischendrin so ein paar Filmszenen einzublenden. Aber ganz oft wird's bei mir, kriege ich dann trotzdem Claims, manchmal auch für irgendwelche Filme, die ab 16 sind, werden die dann trotzdem einfach irgendwie ab 18 eingestellt oder so. Also YouTube spinnt da manchmal schon ein bisschen rum. Manchmal kannst du dann auch Einspruch einlegen und sagen, hey, das ist eigentlich voll in Ordnung. Ja. Aber manchmal sehen die das mit ihren Community Guidelines dann doch so ein bisschen anders.
Okay, das ist ja super assi. Also gerade auch, wenn du natürlich dann, wie gesagt, Monetarisierung abgestellt bekommst und so, das macht natürlich gar keinen Spaß. Und vor allem, dann kann man ja schon aufpassen und man macht's alles noch irgendwie, wie gesagt, im Rahmen, du zeigst natürlich keine Gewaltszenen und so weiter und so fort. Und dann trotzdem die Probleme kriegen, das ist natürlich super ärgerlich. Ich meine, klar, mit Copyright-Claims, ne, das ist auf YouTube ja eh so ein großes Problem. Allein schon mit Trailern und Co., das ist leider bekannt. Aber dass sie ja die ganzen Videos, die dann auch noch quasi blocken, das ist natürlich sehr, sehr ungeil. Ja, verstehe ich. Das heißt, das hat ja auf YouTube auch dann so ein bisschen den Spaß genommen, so ein bisschen auch dann an was Horror zu sprechen, weil es einfach so viele Probleme gab.
Ja, zum einen das, zum anderen war ich auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen übersättigt von dem Thema, weil also es war ein bisschen so, dass ich von YouTube damals, ich wollte eigentlich gar keinen reinen Horror-Kanal machen. Es hatte sich irgendwie zufällig so ergeben, weil ich eigentlich dachte, ich mache halt so Videos, die vielleicht irgendwie gerade einfach aktuell reinpassen. Und kurz nachdem ich den Kanal erstellt hatte, war Halloween. Dann habe ich gedacht, ah cool, mache ich doch eine Top 5 über Horrorfilme. Im Monat darauf war dann gerade zufällig das Datum Freitag der 13. Dann habe ich gedacht, ah cool, mache ich was zu Freitag der 13. Und dann war ich irgendwie so in dieser Horrorschiene drin. Und der Algorithmus hat mich dann auch so in so eine Horrorschiene reingesteckt.
Okay.
Und wenn ich dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich Videos zu Horrorsachen hochlade, kriegen die viel mehr Aufrufe, als wenn ich irgendwas anderes probiere. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich schaue ja auch gerne Horror, dann mache ich das einfach mal eine Zeit lang. Mhm. Und irgendwann habe ich aber gedacht, boah, ich würde jetzt schon gerne eigentlich auch mal was anderes machen. Und dann hatte ich so eine Zeit lang Videos gemacht zu Harry Potter, Fluch der Karibik, Fast and Furious und so ein paar anderen Themen. Und da schien es dann so, also das hat dann irgendwie auch funktioniert. Und irgendwann kam dann halt durch Zufall, das war eigentlich, ich dachte, das würde total untergehen und das würde niemanden interessieren. Da habe ich Die wilden Kerle geschaut, zum ersten Mal in meinem Leben. Das ging in meiner Kindheit komplett an mir vorbei. Habe dazu ein Video hochgeladen und das war dann plötzlich das erfolgreichste Video, das ich jemals gemacht habe. Und seither bin ich jetzt irgendwie gefühlt in dieser, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt bin ich vom Algorithmus in diese Kinderfilmschiene drin. Und wenn ich auf dem Hauptkanal was hochlade, was nichts mit Kinderfilmen zu tun hat, wird es einfach nicht ausgespielt. Und deshalb hatte ich dann vor einer Weile einen Zweitkanal erstellt, bei dem ich dann so Videos mache, die eher so freier gesprochen sind, eigentlich so podcastartig. Und da rede ich jetzt wieder sehr viel über Horrorfilme. Und da funktioniert es auch irgendwie. Also auf dem Zweitkanal, der viel weniger Abonnenten hat, laufen die Horrorvideos besser, als wenn ich sie auf dem Hauptkanal hochladen würde.
Das ist der Demon Talks, ne?
Genau, ja.
Genau. Und ehrlich gesehen, und da machst du ja eher so auch so mal, wie gesagt, so Vlogs einfach aus deinem Leben und so weiter. Und auf dem Hauptkanal hast du jetzt aber zum Beispiel, letztens hatte ich gesehen, da war ja nochmal Chucky zum Beispiel, ne, dabei. Also du spielst dann schon nochmal damit und das sind so, da probierst du dich nochmal aus, ob es funktioniert oder wie.
Ja, ich hatte gedacht, diese, gerade sowas wie diese Geschichtszusammenfassungsvideos von so großen Reihen, das sind auch irgendwie solche Evergreens. Das ist jetzt nicht so, als würdest du ein News-Video machen und nach zwei Wochen ist die News out und dann guckt sich sowieso niemand dieses Video mehr an. Diese Zusammenfassungen, die werden sich halt Jahre später auch immer noch angeschaut. Und dann habe ich gedacht, Chucky hatte ich bisher noch keine gemacht. Ich hatte da sowieso gerade eine Box gekauft, wo alle Filme drin waren und hatte die nochmal angeschaut. Dann habe ich gedacht, wenn ich das gerade sowieso mache, dann kann ich ja wie in guten alten Zeiten noch mal so eine Zusammenfassung machen. Aber da habe ich auch schon gemerkt, also wenn man die Aufrufe von dem Video jetzt mit denen von früher vergleicht, das ist viel weiter drunter. Also diese Kinderfilmsachen ziehen auf dem Hauptkanal inzwischen schon deutlich besser als die Horrorvideos, was ich ein bisschen schade finde, aber keine Ahnung, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen und ich habe jetzt den Zweitkanal dafür. Deshalb kann ich ja, wenn ich will, trotzdem noch über Horrorthemen reden.
Ja. Ja, das ist ganz spannend, aber wenn wir schon dabei sind, ja, wie kam es denn zu dem Shift? War das ein, also zu den Kinderthemen, wie zum Beispiel Bibi und Tina und so weiter und andere Dinge, war das ein, erstmal ein, weil du, wie gesagt, du hast ja auch noch andere, du hast auch über Action schon gesprochen, diverse Action-Geschichten, ne, 80s Action und so weiter und so fort, aber das ist ja nochmal was ganz anderes jetzt. War das erstmal so ein Gag-Ding? Hast du eine Wette verloren? Wie kam es überhaupt dazu, dass du überhaupt gesagt hast, ich mache jetzt mal irgendwie so ein Kinderfilm-Thema?
Ich weiß gar nicht mehr, wann genau diese Tradition angefangen hat, aber in der WG in Berlin hatten wir irgendwann die Tradition gestartet, dass wir immer zu Neujahr uns zusammensetzen und einen Film anschauen, von dem wir schon ausgehen, dass der richtig beschissen ist. Dass wir das Jahr so richtig mit einem schlechten Film starten, damit es eigentlich das restliche Jahr nur noch besser werden kann.
Oh, das ist ganz cool, ja, okay.
Da hatten wir, ich glaube, das hatten wir gestartet mit dem Benjamin Blümchen Realfilm. Den hatten wir irgendwann mal an Neujahr geschaut. Ich glaube, das Jahr darauf hatten wir den Wonder Woman 84 Film geguckt. Und wir hatten dann halt irgendwann auch mal Die wilden Kerle an Neujahr geschaut. Und das hat uns dann irgendwie so trashig gecatcht. Und die gab's da zu der Zeit gerade alle auf Disney Plus, dass wir uns gedacht haben, ja, okay, komm, wir gucken jetzt die nächste Woche einfach jeden Abend so einen Wilde Kerle-Film. Und dann habe ich mir, das war dann auch wieder dieses Ding so, ah, jetzt habe ich sie sowieso alle angeschaut. Jetzt kann ich theoretisch ja auch was dazu machen. Und dann hatte ich dieses Video gemacht und ich ging wirklich davon aus, dass das halt untergehen wird, weil ich ja diese Erfahrung schon gemacht hatte mit, wenn es nichts mit Horror ist, dann läuft es nicht so gut.
Ja.
Und also Wilde Kerle ist ja wirklich so 180 Grad komplett eine andere Richtung als die Horrorvideos, die ich sonst gemacht habe. Und dann ging das aber richtig durch die Decke. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja witzig. Die Leute wollen das sehen. Die haben gesagt, oh, kannst du dann auch mal über die wilden Hühner oder sowas reden oder die Vorstadtkrokodile? Und ich glaube, das ist echt. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute das vielleicht faszinierend finden, weil ich da so eine andere Perspektive drauf habe. Weil dadurch, dass ich die Filme als Kind nie gesehen habe und ich die als Erwachsener das erste Mal gucke, schaue ich die ja natürlich auch nicht durch eine Nostalgiebrille oder sowas an, sondern ich sehe dann vielleicht auch Sachen, die anderen so nicht auffallen oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das dadurch irgendwie viele interessant finden. Aber ja, dann habe ich da halt noch diese Filme durchgenommen, die mir immer wieder vorgeschlagen wurden. Und es hört halt einfach nicht auf. Bei jedem Video, was ich mache, kriege ich 5 neue Vorschläge und die Liste wird einfach immer noch länger und noch länger. Aber dieses Bibi und Tina-Thema, das ist wirklich so ein Insider, der schon viel länger existiert. Also wirklich schon in meinen ersten Videos von 2015 und so, sieht man im Hintergrund schon Bibi und Tina-Poster. Das war nämlich aus dieser Zeit, wo ich bei Moviepilot gearbeitet habe. Ein Kumpel von mir, der mit mir auch auf der Schule zusammen war, der hatte bei Moviepilot ein Volontariat gemacht. Und der wurde dann jedes Jahr, wenn ein neuer Bibi und Tina-Film rauskam, wurde der bei Bibi und Tina ans Set geschickt, um so Interviews mit den Darstellern zu machen. Und da haben wir uns irgendwie im Freundeskreis so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und irgendwie sind wir dann hingegangen und haben dann auch die Filme im Kino angeschaut und ihm dann Fotos davon geschickt. Und irgendwie, eigentlich wollten wir ihn damit aufziehen und sind dann selber an dem Thema hängen geblieben. Das war irgendwie ganz komisch. Der Schuss ging voll nach hinten los. Aber ja, dadurch war dann irgendwie, das war dann die ganze Zeit so ein Guilty Pleasure. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wenn das sowieso schon seit 10 Jahren immer wieder so angeteased ist durch irgendwelche Poster auf meinem Kanal, dann kann ich die Filme ja auch mal besprechen.
Okay, also ja, eine Mischung aus Kult, Spaß und Kult und dann umgesetzt und ja, ich merke schon dieses.
Haben auch was. Hast du die mal gesehen?
Tatsächlich nicht, nein.
Ah. Also gerade, wir hatten auch so eine Mitbewohnerin damals, die wollte dann beim. Wir hatten so einen Marathon gerade gemacht, weil der 4. Teil ins Kino kam und mein Kumpel und ich wollten uns dann nochmal alle 3 davor anschauen, bevor wir ins Kino gehen.
Ja.
Und dann waren wir gerade beim 2. und die Mitbewohnerin meinte, sie würde gerne mal mitschauen, weil beim 2. Olli Schulz mitspielt und sie halt ein großer Olli Schulz-Fan ist.
Ah, okay.
Und dann hat sie beim 2. Teil mitgeschaut und fand es dann aber so witzig, dass sie den kompletten 3. Teil dann auch noch mitgeschaut hat. Also die Filme haben schon so einen gewissen Trash-Faktor, der dann auch in Gruppen irgendwie Spaß machen kann, auch wenn man vielleicht nicht die eigentliche Zielgruppe ist.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, kann ja passieren. Wir haben, vielleicht möchte ich das mal vorschlagen. Wir haben in einer Freundesgruppe so einmal im Monat so einen Movie-Marathon, wo so 3 Filme zu irgendeinem bestimmten Thema am Stück geguckt werden. Einen Samstag, am ersten Samstag im Monat. Vielleicht muss ich da mal Bibi und Tina reinwerfen. Ich hätte vielleicht erst gesteinigt, aber hey, wir hatten da auch schon High School Musical, also so schlimm kann es nicht werden.
Ja, High School Musical ist was, wo ich denke, das würde bestimmt auch bei mir noch funktionieren. Das, ich weiß gerade gar nicht, das wurde sich bestimmt auch schon mal gewünscht, aber es gibt ja total viele solche Teenie-Filme, wo ich weiß, dass das auch bei mir in der Schulzeit, zumindest bei den Mädels, immer so total beliebt war. Ja, High School Musical gehört da auf jeden Fall auch mit dazu.
Und die waren auch am Ende alles nicht so schlimm. Die haben auch ihre Momente oder 1, 2 coolen Songs sogar tatsächlich.
Ja, manche Songs sind ja echt ganz fetzig. Also das geht schon.
Ja, deswegen, also man kann ja wirklich, solange es halt wirklich auch irgendwie noch appealing gemacht ist, noch aus allem irgendwas rausziehen. Von daher, ich bin da auch ganz offen. Werde ich ihn vielleicht mal mitnehmen, mal gucken. Aber ich merke schon, dass bei dir so ein Ding ist so, wenn ich es eh gerade geguckt habe, naja, dann auf geht's, ab vor die Kamera so ein bisschen. Denkst du denn jetzt, wie ist denn das mit dem, mit deinem Publikum? Sind das denn jetzt trotzdem auch bei den ganzen neuen Videos, zu Bibi und Tina und Co. und Wilde Kerle. Hat sich deine Core-Community trotzdem, sind die da immer noch dabei? Oder hat sich das dann mit dem neuen Algorithmus auch schon verschiftet?
Also, ich habe schon das Gefühl, dass eine große neue Community dazugekommen ist, die eben die Filme, die hauptsächlich wegen der Kinderfilme da sind. Aber ich kriege dann vereinzelt auch, es gibt auch Leute, die so immer wieder fragen, hey, kannst du nicht wieder Horror-Videos machen oder so? Und dann ist halt immer genau dieser Fall, dann mache ich mal wieder ein Horrorvideo und dann guckt sich das einfach verhältnismäßig fast keiner an und dann denke ich so, ah ja, deshalb habe ich halt das mit dem Zweitkanal so geregelt, dass ich dann die Leute einfach, wenn sie sowas schreiben, auf den Zweitkanal schicken kann, weil da haben wir jetzt auch schon die Final Destination-Reihe durchgenommen, die Saw-Reihe, als letztes hatte ich Wrong Turn geguckt, jetzt fange ich gerade mit der Hostel-Reihe an, also dass ich so sagen kann, hey, wenn das mit den Kinderfilmen nichts für euch ist, schaut auf den Zweitkanal, da werden diese Themen dann trotzdem noch besprochen. Aber es gibt auch einige, die auch meinten, dass sie durch mich dann angefangen haben, überhaupt mal solche Kinderfilme anzuschauen und es dann auch irgendwie aus so einem Trash-Charme doch irgendwie ganz witzig fanden. Ich hatte neulich auch ein Video mit Eve zusammen gemacht, so eine Film-Challenge, wo wir uns gegenseitig Filme ausgesucht haben. Und da meinten bei ihm in den Kommentaren auch einige, ach ja, durch Demon habe ich angefangen, mir mal die wilden Hühner anzugucken oder die Vorstadtkrokodile oder so. Also es gibt, glaube ich, auch einige Leute, die wegen Horror gekommen sind, aber dann auch die Kindersachen geschaut haben.
Für Kinderfilme
haben.
Geblieben sind.
Ja.
Das ist sehr witzig, ja. Aber da sieht man auch wieder doch dann, wie open-minded dann doch viele Leute sind, die sich dann auch nicht sagen, oh, jetzt macht der so eine Scheiße, sondern gucken da trotzdem mit irgendwie. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wenn du mit deinem Zweitkanal, wie gesagt, ja trotzdem auch noch die Sachen bedienst und dann das eher ein bisschen freier machst, ohne aber auf den Algorithmusdruck vom Hauptkanal setzen zu müssen, das ist ja auch ganz cool.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt also, dein Content auf dem Hauptkanal wird aber trotzdem erstmal in die Richtung weitergehen, eher so Familien-, Kinderfilme, Nostalgiefilme.
Ja, ich überlege da auf dem Hauptkanal immer, was ich da noch irgendwie mit... Das ist so eine Sache, ich würde auch eigentlich gern mal solche Themen, also so gröbere Filmthemen behandeln, die jetzt nicht auf einen Film zugeschnitten sind, sondern ich denke auch immer wieder, ich gucke mir halt auch viele Videos an, wie zum Beispiel, wie Filme in 4K nochmal restauriert werden und dann hast du so, ah, guck mal, diesen alten Film aus den 80ern, der wird jetzt nochmal neu eingescannt und dann denke ich so, ach, eigentlich könnte man ja auch mal sowas wie ein Essay machen über Filmrestaurierung und wie funktioniert das überhaupt, dass man so alte Filme in so guter Qualität heute noch schauen kann.
Ah, ja, okay.
Oder so eher allgemein gefasstere Sachen, aber das ist halt auch sowas, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, ob Leute das dann überhaupt anschauen würden, weil es war auch was... Das hatte David Heinz, also mit Eve und David hatte ich beide schon diese Gespräche über so Themen wie, ach ja, ich habe mal so ein Essay gemacht zu einem Herzensthema, was ich toll fand, richtig lang recherchiert, richtig lang dran geschnitten und so. Und dann lädst du das hoch und es guckt sich einfach keiner an, weil es anders ist als das, was du sonst hochlädst.
Ja.
Und die beiden haben mich da so ein bisschen vorab geschreckt, einfach mal das auszuprobieren, weil das ist das Tolle auf dem Zweitkanal, da ist eh nicht so krass viel Effort drin, da kann ich dann eher mal was ausprobieren, aber auf dem Hauptkanal ist es dann eher schon so ein Commitment und wenn ich da sage, ich mache jetzt ein Video über Filmrestaurierung und dann setze ich mich da richtig lang hin und recherchiere und dann lade ich das hoch und es interessiert keinen, dann tut das viel mehr weh, als wenn du das einfach so auf dem Zweitkanal mal ausprobierst.
Das glaube ich dir sofort, ja. Das glaube ich dir sofort. Vor allem halt auch gerade so ein Essay, wie du sagst, da steckt einfach auch viel mehr drin. Das braucht viel mehr Zeit, die Recherchearbeit. Das ist einfach viel aufwendiger, wenn es auch herrlich belohnt wird, auch wenn man es halt aus eigenem Interesse macht, trotzdem. Ne? Man macht es ja als Content-Creator und wenn es dann gar nicht funktioniert, dann tut es schon weh, ja.
Ja, eben gerade als Selbstständiger, der ja auch davon lebt, dann bist du ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass was gut funktioniert. Und klar, es ist dann vielleicht trotzdem ein Herzensprojekt und ein Video, auf das du dann am Ende stolz bist und denkst, boah, das ist cool, das gefällt mir. Aber am Ende des Tages musst du ja halt auch irgendwie das Geld dann wieder reinbekommen.
Ja, absolut, klar. Das heißt, also du bist mit deinem Kanal schon selbstständig komplett, ja?
Ja, seit 2 Jahren ungefähr. Das hat sich aber eher so zufällig so ergeben. Ich hatte damals einen Job in einer Marketingabteilung drin und habe da quasi Werbung für ein Produkt gemacht, was die Firma gemacht hat. Und bin da aber mit den Stunden immer schon zurückgegangen. Ich habe da angefangen mit ganz normal 5-Tage-Woche und bin dann halt immer weiter zurück, dass ich mehr Zeit habe, nebenher meinen Kanal aufzubauen und so weiter. Und irgendwann, als es dann schon so weit war, dass ich sowieso nur noch 2-3 Tage da gearbeitet habe, hatten die bei der Firma was umgestellt und haben das ganze Marketing-Team nicht mehr gebraucht. Und dann dachte ich so, also ich könnte jetzt entweder gucken, dass ich irgendwo anders nochmal einen Job finde, wo ich auch so wenige Stunden habe und es irgendwie funktioniert und klappt oder so. Oder ich probiere es jetzt einfach mal, ob es läuft, wenn ich das einfach Vollzeit mache. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und bisher konnte ich mir jeden Monat was zu essen kaufen. Es hat bisher funktioniert.
Das ist eine gute Grundlage auf jeden Fall.
Ja.
Nein, aber sehr cool. Freut mich, dass es funktioniert. Und weil ich kenn's selber, habe mich auch mit dem Podcast Stuff halt in Corona selbstständig gemacht komplett. Und ich weiß auch, was das ja, auslösen kann für einen Druck, den man sich vielleicht auch macht. Oder gerade wenn man aus einer vorher einer Festanstellung kommt, natürlich die ganze Zeit überlegt, funktioniert das? Und, ne, und wie hat man sich alles genug überlegt und aufgebaut? Deswegen, du hast es ja auch lange vorher gemacht, eben nicht als komplett selbstständig. Deswegen ist wahrscheinlich trotzdem immer ein Step dann, das wirklich zu gehen, ne?
Ja, und ich weiß nicht, ob du das auch hast, bestimmt, da du ja auch einen Podcast hast, bei dem du über dein Hobby redest. Ich habe halt wirklich sehr oft dieses Ding mit, ich würde den Film eigentlich gern noch gucken, aber wenn ich den gucke, könnte ich auch ein Video dazu machen. Deshalb sollte ich mir wahrscheinlich schon Notizen machen, während ich den Film anschaue oder so. Das ist irgendwie so eine Krankheit, die ich habe, dass ich bei vielen Sachen nicht einfach denke, das ist mein Hobby, das mache ich gern, jetzt gucke ich mir das einfach mal an, sondern ich denke immer direkt, okay, aber sollte ich da direkt schon irgendwie Content im Kopf haben und da was dazu aufschreiben oder so? Oder mir fällt es ein bisschen schwerer, jetzt einfach mal so einen Film einfach nur anzugucken, um Spaß dran zu haben.
Ja, das, ich glaube, das ist ein, also ja, kenne ich, und ich glaube, das ist ein, leider eine Krankheit, wenn man halt nun mal sein Hobby zum Beruf macht. Mhm. Das Thema hatte ich auch in der letzten Folge mit Wolf Speer, den ich hier zu Gast hatte, da hat man genau das Thema, wenn man halt lange mit seinem Hobby arbeitet, dann macht man sich manchmal so ein bisschen madig. Und bei uns ist es halt so, wir machen sehr viel mit Sendeplänen, also wir wissen teilweise schon 3-4 Monate vorher, was wann kommt. Das heißt, man kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Das heißt, ich habe jetzt nicht gezielt, dass ich irgendwas aus dem Schrank nehme und überlege sofort, ich könnte dazu, sondern ich weiß aber dafür mehrfach die Woche, weil ich habe ja mehrere Filmpodcasts, bin auch bei Kino Plus und so weiter. Das heißt, ich habe sehr viele Filme, die ich die Woche einfach generell gucken muss, weil sie auf dem Plan stehen für irgendwelche Formate. Und deswegen, ich gucke eigentlich fast nur noch Filme, die ich danach auch irgendwo besprechen muss. Und ich habe eher die freie Wahl zu haben, aber was gucke ich heute Abend mal, fällt eigentlich fast jeden Tag weg, weil ich immer irgendwas auf dem Plan habe, was ich eh noch gucken muss. Das klingt halt auch wieder total blöd, weil alle von außen halt sagen, ja, aber es ist ja trotzdem ein Hobby. Und das stimmt auch. Und es ist total cool, dass man damit irgendwie auch Geld verdienen kann und dass man das vereinen kann. Es ist ein super privilegiertes Problem natürlich. Aber klar wünscht man sich manchmal zu sagen, ey, heute Abend einfach mal irgendwas aus dem Regal. Ich habe letzte Woche irgendwie 5 Blu-rays doll bekommen. Ich habe noch nicht eins davon geguckt, weil die Zeit halt nicht da ist, weil ich trotzdem Filme geguckt habe, aber nicht die. Das kenne ich auf jeden Fall, ja.
Es ist auch so ein bisschen witzig. Bei mir ist es auch manchmal so, dass ich dann irgendwie, dann setze ich mich abends mit meiner Freundin hin, wir gucken uns irgendwie einen Film aus oder eine Serie und dann, keine Ahnung, damit man halt was auf Instagram gepostet hat, ich mache sehr viele Stories. Und dann mache ich halt ab und zu so eine Story, wo ich dann sage, guck mal, ich gucke jetzt das an. Und dann kommen immer Nachrichten, cool, machst du da ein Video zu? Oder ey, ich habe gesehen, du hast neulich bei Letterboxd den und den Film eingetragen. Kommt da noch ein Video zu? Und dann ist immer so, weiß ich, selbst wenn du dann mal versuchst, einen Film einfach nur so privat oder so zum Spaß, gut, wenn ich es auf Instagram teile, muss ich auch sagen, bin ich selbst schuld, wenn ich dann solche Fragen bekomme. Aber selbst bei sowas wie, du hast es auf Letterboxd eingetragen, kommt da noch was zu? Irgendwie ist es auch so ein Fluch, der nicht nur von dir selbst kommt, sondern selbst wenn du es versuchst, nicht so zu haben, kommt es trotzdem von außen dann irgendwie wieder auf dich zu.
Ja, das kenne ich auch, ja. Die Erwartungshaltung der Leute ist dann irgendwie, also es kommen auch Fragen zu, ein Film startet im Kino, ich habe ihn vielleicht dann noch nicht gesehen vorab, auch wenn ich sonst meist irgendwie Pressvorführungen schon was vorher gesehen habe, dann gibt es halt mal noch keine Letterboxd-Eintrag oder sonst irgendwas und dann kommt halt direkt die Frage, kommt da noch was? So, und das ist ja, ich finde das super lieb, dass Leute halt überhaupt fragen, ob ich ihnen noch was dazu sage. Absolut, das ist liebig, darum mache ich das ja Ganze hier, wenn man Leuten Empfehlungen geben will oder was warnen will oder sonst was. Absolut, also ich bin auch keinem böse. Aber klar, es ist schon, manchmal schwingt so mit so, ach ja, stimmt, den muss ich auch noch irgendwie gucken. Und dann wird es, wie gesagt, dann wird es irgendwie so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen Arbeit drin, immer ein bisschen Last irgendwo, ein bisschen Druck drin auf dem Ganzen. Aber wie gesagt, es ist halt so absolut First World Problem natürlich in dem Sinne.
Ich habe das gerade die ganze Zeit mit Final Destination 6, weil ich hatte letztes Jahr einen Rewatch zur kompletten Reihe gemacht und hatte dann auch noch ein Video gemacht über, was man zu dem Zeitpunkt über den 6. Teil wusste. Und ich dachte damals erst, das sieht schlecht aus für den Film. Ich dachte, der kann nicht gut werden, weil ich noch nie einen guten Film namens Bloodlines gesehen habe. Das ist ja für gewöhnlich immer so dieser Direct-to-DVD-Ableger von einer Filmreihe, der dann so total kacke ist.
Ja, das stimmt.
Und ich hatte mir halt auch angeschaut, was die Regisseure davor gemacht hatten. Die hatten irgendwie so den Kim Possible Realfilm gemacht, den ich nach 10 Minuten abgebrochen habe mit meiner Freundin, die ein großer Kim Possible Fan ist und selbst die konnte diesen Film nicht durchstehen. Ich dachte so, boah, nee, der kann nicht gut werden, der 6. Final Destination Film. Und seit der im Kino kam, werde ich fast jeden Tag gefragt, ey, wann kommt endlich dein Video zu Final Destination 6? Und jetzt habe ich ihn endlich mal nachholen können und habe auch gesagt, ich mache noch ein Video dazu. aber nur weil du sowas sagst und ankündigst, kriegt ja nicht jeder diese Ankündigung mit. Und es ist ja trotzdem noch immer kommt dann, ey, wann kommt was zu Final Destination 6? Und es ist, wie du gesagt hast, ist ja was Cooles, weil es heißt, dass die Leute daran interessiert sind und die wollen deine Meinung zu was hören. Also ja, eigentlich sollte man sich darüber nicht beschweren, aber wenn man es dann halt jeden Tag bekommt und sie denkt, ah, ja, da kommt noch was zu, aber es ist halt dann trotzdem wie so eine Aufgabe auf einer To-Do-List, wo du extern jeden Tag daran erinnert wirst.
Genau, die sind wie so eine Alarmglocke auf deinem Handy, die jeden Tag angeht, ja, nur als Nachricht, ja. Ja, deswegen, das kann ich total nachvollziehen und wie gesagt, es ist, ich bin niemandem böse, der fragt, im Gegenteil, aber es macht immer so ein bisschen Druck, der im Hinterkopf eh schon da ist und man weiß es eh, man muss es machen und dann immer jeden Tag dieses hey, aber ja, wie gesagt, kann ich komplett nachvollziehen. Aber wäre schade, wenn es nicht so wäre, dann wüsste man, man hat keine Follower, die sich einen für die Konten interessieren, von daher.
Ja.
Es ist ein zweischneidiges Schwert, was das angeht. Aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass dieses, ich nehme einen Film in die Hand und muss direkt überlegen, mache ich dazu was, irgendein Video, kann ich dazu Content machen? Das verstehe ich schon, dass das auch natürlich nagt. Wenn du jetzt nochmal dich komplett frei machen könntest von Algorithmus, von Zahlen, von Selbstständigkeit, von allem auf deinem Hauptkanal, was wäre nochmal eine Filmreihe oder abgesehen von einem Essay oder so, was wäre nochmal eine Filmreihe oder so, muss auch nicht Horror sein, irgendwas. Was würdest du nochmal super gern behandeln irgendwie, so richtig tief, richtig reingehen, auseinandernehmen, was auch immer, was wäre nochmal so dein Wunschthema noch? Hast du noch was?
Ich weiß nicht, ob ich da so ultra tief reingehen wollen würde, aber es gibt so ein paar Filme, die ich auf jeden Fall sehr mag und auch sehr gerne schaue, wo ich aber einfach nicht abschätzen kann, ob das sowas ist, was viele Leute anzieht. Eine Reihe, die ich zum Beispiel eigentlich gern mal besprechen würde, ist die Before-Trilogie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit Ethan Hawke, wo die quasi so einfach, das ist ja einfach so eine romantische Trilogie mit, die so sehr gesprächslastig ist, voll viel mit solchen langen One-Shot-Einstellungen, wo die einfach nur laufen und reden und es eher um die Dynamik zwischen den beiden geht. Mhm. Und ich finde die Filme total schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, wo ganz viele Leute sagen, hey cool, dieser Horror-Kinderfilm-Kanal, der redet jetzt über irgendeine romantische Trilogie, das gucke ich mir jetzt an oder so. Das ist was, wo ich immer so denke, weiß ich nicht, ob das Leute interessieren würde. Und halt so Filme, die ich aus meiner Kindheit gern geschaut habe. Gerade sowas wie Die Mumie zum Beispiel mit Brendan Fraser. Den fand ich als Kind richtig cool. Aber inzwischen, wo ich ein bisschen älter bin und so mitgekriegt habe, was andere Leute da so für Meinung haben, habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen wie die Star Wars Episode 1 bis 3 ist, dass ich das Gefühl habe, ich finde es cool, weil ich damit groß geworden bin, aber die Leute, die schon erwachsen waren, als die Filme rauskamen, finden es, glaube ich, eher kacke. Ich habe, also zu Die Mumie habe ich zum Beispiel immer eher gehört, ach ja, das ist so ein Indiana Jones Abklatsch, das ist irgendwie doof und nicht so meins, aber ich finde die Mumie-Filme eigentlich richtig unterhaltsam und cool.
Ich mag die auch, ja.
Ja, ich schaue die total gerne. Oder sowas wie Men in Black zum Beispiel. Da würde ich auch eigentlich gern drüber reden, aber da sehe ich auch nie wirklich viel, dass da andere Leute was zu machen. Deshalb, das ist dann halt immer so ein Ding, wo ich nicht weiß, macht da niemand was dazu, weil das niemand interessant findet oder denkt da einfach niemand dran, mal was drüber zu machen?
Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding. Also ich mag die beide Reihen, das ist ein gewissen Punkt. Also ne, die haben beide auch Quatsch hervorgebracht, klar, aber also die ersten jeweils 1-2 auf jeden Fall. Aber ich gucke da auch nostalgisch durch drauf, weil ich die auch eben in der Jugend geguckt habe. Und das wie die Mumie 1 war meine allerersten DVDs, eine der ersten, vielleicht eine der ersten 10 oder so bestimmt. Mhm. Der kam ja Anfang 2000 auch gerade so, als die DVD eben dann so groß wurde. Und ich glaube halt, wie du sagst, ich glaube, dass halt noch Jüngere, die können damit vielleicht weniger anfangen, weil das stimmt schon, auch so die CG und so ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das merkst du schon, ne? Gerade diese Anfang 2000er.
Der Scorpion King im zweiten Teil.
Ja gut, der ist auch ganz schlimm, aber generell diese Early 2000 CGI, die ist ja leider nicht ganz so geil gealtert generell, weil die haben sich einfach alles ausprobiert, was sie gerade zur Verfügung hatten, egal wie es aussah. Also für damals sah es geil aus, heute teilweise so, deswegen glaube ich, dass Jüngere da so ein bisschen das Problem haben, dass sie da den Zugang nicht so finden, aber ich glaube, als Nostalgie Thema, so gerade für unsere Generation, ist es, glaube ich, beides. Also auf dem Papier zumindest, eigentlich beides recht dankbar, würde ich meinen. Also Leute aus meinem Freundeskreis und so, die feiern das auch alle immer noch so. Also es ist, glaube ich, echt so eine sehr krasse Altersfrage. Deswegen ist halt die Frage so ein bisschen, wo deine Demografie auf meinem Kanal auch liegt. Wo hast du das Gefühl, sind das eher jüngere Leute als du oder sind das Leute eher so in unserem Alter oder vielleicht sogar älter? Das ist halt ein bisschen die Frage.
Mhm. Es gibt auch so, gerade so alte Filme, die können ja auch richtig gut funktionieren, wenn man die bespricht. Es gibt ja auch, es gibt einen Kanal, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt, glaube ich, der hat sich vor einer Weile umbenannt. Ich glaube, der heißt aktuell Glotzbuster. Und der hatte so ein Setting, was aussah wie eine Videothek, in der er hauptsächlich über so Filme aus den 70ern und 80ern redet.
Ah,
und
nee, kenne ich, glaube ich, nicht.
Und die, also der hat hier neulich irgendwas über Police Academy gemacht und manchmal auch so wirklich solche Filme, die, von denen ich noch nie was gehört habe, wo ich mir aber sicher bin, mein Dad hat die bestimmt damals geguckt. Und der hat halt auch relativ viele Aufrufe. Also der hat auch oft Videos, die irgendwie 80.000 Aufrufe, 100.000 Aufrufe haben oder so, mit irgendwelchen Filmen, wo ich denke, habe ich noch nie gehört. Aber es gibt ja irgendwie doch eine Zielgruppe dafür. Aber das kannst du halt im Vornherein eben nicht einschätzen, weil du weißt ja nicht, wer genau guckt jetzt deine Videos, wie sieht bei jedem, der deine Videos schaut, die eigene private Vergangenheit aus, hat der Interesse an solchen Filmen, hat der keine Interesse an solchen Filmen. Das ist dann auch so ein bisschen, muss man da auch ins kalte Wasser springen und sowas ausprobieren, wie zum Beispiel hier. Wilde Kerle hätte ich ja auch nie mitgerechnet. Könnte sein, dass ich jetzt irgendwie ein Video über Men in Black mache und plötzlich alle, boah, voll geil, habe ich früher auch gerne geguckt. Aber ist halt vorher immer schwer einzuschätzen.
Ja, das ist absolut, klar. Ist bei uns ja genauso. Also wir machen ja auch ganze Bandbreite im Horror, ne, von 60er bis heute. Und unsere Zielgruppe ist auch sehr verstreut, so hauptmäßig so auch in unserem Alter, so eher so 80er-Jahrgänge, so 80s-Kids. Aber gibt auch viel Jüngere, gibt auch viele noch Ältere. Ne? Also es schwankt auch komplett. Deswegen, und du kannst nie sagen, wo jetzt genau die. Und ich meine, gibt ja auch, wie gesagt, gibt auch 20-Jährige, die Filme aus 60ern angucken, gibt aber auch Leute, die 50 sind und sagen, nee, ich gucke nur noch Filme, die maximal 10 Jahre alt sind. Es gibt ja alles. Ne? Es gibt ja keinen, der nichts mag, es gibt keinen, der alles mag. Von daher, man kann es nur ausprobieren, wie du es sagst. Aber das wären auf jeden Fall, ja, ich finde es coole Picks. Für mich sind super geile Reihen. Aber ja, ist halt der Shift von Bibi und Tina zu Mumia 1 ist natürlich groß. Das heißt, wäre natürlich ein Experiment. Aber kann ich verstehen und vielleicht wird es ja was auf deinem, zumindest auf deinem Talks-Kanal, kann man ja sicher mal was dazu machen.
Die Mumie war damals auch, das hätte ich, wenn du nicht gesagt hättest vorhin bei der ersten Frage mit dem ersten Horrorfilm, den ich geguckt habe, da hattest du ja explizit diese Filme ausgeklammert, die nicht so typisch standardmäßig Horror sind.
Ja, ja.
Ich weiß noch, dass ich damals auch richtig Schiss vor dem ersten Mumienfilm hatte, speziell von dieser Szene, als sie den Sarg das erste Mal öffnen und dann diese Imhotep-Leiche so, da gibt's einen Moment, wo die so ein bisschen vor aus dem Sarg fällt und dann wieder
aus dem Dunkeln
so
nach vorne kippt.
Ja, genau. Ja. Und das Gesicht der Kiefer so komisch verzogen ist und so. Das war wirklich, die Szene fand ich als Kind auch richtig schlimm. Da weiß ich auch noch, dass ich da Albträume von hatte. Das war so, aber wirklich nur dieser eine kleine Moment, wo die so nach vorne prescht. Und alles andere im Film war für mich in Ordnung, bis auf diese eine Szene. Das fand ich total schlimm als Kind.
Ja, nee, völlig fair. Kann ich voll verstehen. Da gab's auch noch mehr. Auch so, auch generell, ich fand diese Skarabäenkäfer, fand ich auch irgendwie creepy, wenn die da so Leute quasi überschwemmt haben und wie so einfach so ein Wasserfall die aufgefressen haben. So. Der hatte natürlich schon echt düstere Szenen, auf jeden Fall, ja.
Der hat ja auch so Klaustrophobie-Themen auch. Gerade als Benny dann am Schluss in dieser Schatzkammer ist und dann wieder noch abhauen und du siehst, wie die ganzen Tore sich schließen, der dann nicht mehr rauskommt, das ist auch sowas, boah, das stelle ich mir richtig schlimm vor.
Stimmt,
das ist auch
ja.
Was, das macht sowas mit meiner Fantasie, wenn du denkst so, meine Freundin und ich haben vor einer Weile auch zum ersten Mal The Descent geguckt.
Oh, großartig.
Den fand ich auch richtig. Also ich glaube, wenn man Klaustrophobie hat, muss man sich den Film nicht anschauen. Ich glaube, den fand ich ohne Klaustrophobie schon richtig schlimm, mit die ganze Zeit im Dunkeln und boah, das ja, das ist auch wieder sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass das bei einigen Leuten bestimmt so wie bei dir mit dem Verfolgungsthema und bei mir mit dem sozialen Thema, dass ich mir vorstellen kann, dass The Descent für einige Leute auch richtig schlimm ist.
Total, ich liebe den auch, weil der halt beides macht. Der ist halt ein Horrorfilm allein schon wegen im Setting. Wenn die sich da durch diese millikleinen Löcher quetschen, da gibt's ja auch irgendwie auf TikTok und Social generell, so gibt's halt super viel auch diese Videos von diesen Schachtkriechern, die da irgendwelche Tunnel reinkriechen. Alter, da wäre ich wahnsinnig. Ich kann auch nicht gut mit Enge. Und das bedient er ja einmal und dann noch Creature Horror auch noch. Also ich finde der ist so ein guter Film und so durchdacht und allein das Setting macht da so viel aus, ja.
Boah, mir werden auf YouTube auch immer wieder mal solche Videos vorgeschlagen mit die 10 schlimmsten Höhlentode, die man sich vorstellen kann. Und dann so ein komisches mit Paint gezeichnetes Thumbnail, wie jemand so komplett verrenkt in irgendeinem engen Loch drin. Ja. Boah, also das ist eine der schlimmsten Arten zu sterben, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Irgendwo eingequetscht im Dunkeln zu liegen und langsam zu verhungern.
Total. Und ich krieg halt keiner raus, genau. Und da gab es ja diese ganz berühmten Fälle, wo da einer so kopfüber irgendwo drin hang und die haben die dann nicht mehr rausbekommen. Und ja, wie du gerade sagst, das Kopfkino springt halt an. Und du bist so, Alter, stell mal vor, du bist da drin und du weißt einfach, du kommst hier nicht mehr raus. Du liegst jetzt hier einfach, bis es halt vorbei ist. Alter, das ist so schlimm.
Und selbst wenn es Leute gibt, die wissen, wo du bist, die können dir einfach nicht helfen, weil du in so einer komischen, verwinkelten, weit weg Situation drin bist. Du bist jetzt einfach, ist vorbei. Kannst jetzt nichts mehr machen.
Ja. Das ist schon richtig creepy, ja, finde ich auch. Deswegen, in dem Rabbit Hole war ich auch mal auf TikTok, ja. Auch schlimmer als so mancher Horrorfilm. Ja. Ich würde sagen, wir kommen noch einmal zurück zum Thema Horror und langsam auch zum Ende. Denn natürlich wollen wir jetzt noch jetzt viel über dich erfahren. Und wir möchten jetzt noch gerne wissen, auch von dir, mal ganz persönlich jetzt für unsere Hörer von dir, nennen mir doch mal so deine drei, ich weiß, es ist immer schwer, so drei generell so Lieblingshorrorfilme von dir einmal. Und dann vielleicht, wenn du hast, ein oder mehrere, so ein Geheimtipp. Oder beziehungsweise, ich nenne es auch immer gerne, einfach einen Film, wo du sagst, einen Horrorfilm, wo du sagst, ey, den finde ich total geil. Und der wird viel zu selten besprochen, über den wird viel zu wenig geredet, den hat irgendwie keiner auf dem Schirm so richtig. Gibt's da was?
Oh je, das ist jetzt schwierig. Mit solchen, mit so Top-Listen tue ich mir sowieso immer schwer, wenn Leute sagen, was ist denn dein Lieblings-Action-Film?
Ich weiß, das ist super fies.
Also ja.
Also wirklich nur, wirklich from the top of your head, wie man so schön sagt. Vielleicht einfach so auch so Subgenres, die dich extrem gut abholen. Einfach mal so zwei, drei Picks, wo du sagst so, ey, das wird dein Horrorgeschmack so umschreiben so ein bisschen.
Okay, also ich mochte Hereditary sehr. Weil der viel mit so subtilen Sachen auch gespielt hat. Wie am stärksten fand ich da gerade solche Sachen wie diese Momente, wo irgendwie der Lichtschalter an- und ausgemacht wird und wo der Lichtschalter aus ist, sieht so aus, als wäre ein Schatten von dieser Oma irgendwo in der Ecke und dann geht's Licht an und es ist doch irgendwie weg. Oder als die Frau so an der Wand hinten entlang kriecht, so diese Sachen, die im Hintergrund sich abspielen, die finde ich immer sehr wirkungsvoll.
Und der natürlich auch wieder sehr viel mit so Traumata und so spielt natürlich, ne?
Ja, genau. Boah, ey, ich will keine Ahnung, ob man bei dem ich will jetzt einfach mal nicht spoilen, falls das doch noch jemand nicht gesehen hat, aber dieser Moment zwischendrin, wo die von der Party wieder nach Hause kommen, was da, das ist, ich saß da, also, boah, haben sie nicht wirklich gemacht. Ja. Also, das war schon krass. Ansonsten bin ich ein großer Fan von den Werken von Mike Flanagan, der ja aber sehr viele Serien auch macht, gerade sowas wie Midnight Mass, Haunting of Hill House und so weiter.
Vor allem die ganzen King-Stoffe,
Ja, genau. Dr. Sleep fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Den hatte ich mir damals auch zweimal im Kino angeguckt. Ja. Den fand ich total total gut. Auch wenn man bedenkt, dass der ja so eine richtig schwierige Situation hatte, von wegen, er muss eine Fortsetzung machen zu einem total beliebten Horrorklassiker, der von Kubrick gedreht wurde. Und da musst du jetzt irgendwie eine Fortsetzung machen. Und Kubrick hatte sich ja auch schon so ein bisschen vom Buch losgelöst, weil im Buch war ja eigentlich das Hotel am Schluss zerstört. Und das kam dann im Dr. Sleep Buch logischerweise gar nicht so großartig vor. Und er musste dann aber einen zweiten Film machen, bei dem das Hotel aus irgendeinem Grund dann doch noch da ist. Und er musste dann irgendwie so ganz viele Sachen zusammenbringen, die eigentlich gar nicht so gedacht waren. Und ich finde, er hat das super gemacht. Also Dr. Sleep fand ich echt gut. Aber da sind es auch so hauptsächlich solche atmosphärischen Szenen, die ich krass finde. Eine meiner Lieblingsszenen da ist als, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die von Rebecca Ferguson gespielt wird, die so diese Hauptbösewicht Lady
ist. Ach so, einmal, mit ihrem Hut immer und so.
Ja, genau, die heißt sogar, glaube ich, irgendwas mit The Hat oder so. Dieser Hut ist, glaube ich, Teil des Namens. Da gibt's so eine Szene, wo sie zu diesem Mädchen fliegt, wo sie so durch die Wolken fliegt und das dann so mit der Kamera so schön verfolgt und sie dann irgendwie sowas wie so eine Drehung in das Fenster reinmacht. Das fand ich immer ganz cool. Ich überlege gerade, welchen nehme ich noch? Ich überlege gerade, ob es jetzt einfach unkreativ ist, auch It Follows zu sagen, aber ich finde It Follows richtig cool. Das ist auch wirklich einer dieser Filme, bei dem ich sogar den Soundtrack auf Vinyl gekauft habe, weil ich den Soundtrack auch so cool finde.
Würde ich dir nie ankreiden, kannst immer nennen.
Ja, und ich finde, It Follows ist, glaube ich, auch so ein, da kann ich gerade gar nicht abschätzen, ob man den auch nehmen könnte als ein Film, der zu wenig besprochen wird. Ich weiß gar nicht, wie viel der tatsächlich besprochen wird, aber
Ich glaube, in unserer Bubble ist der schon recht bekannt und auch geschätzt. Aber ist natürlich immer noch kein, ne, breites Spektrum so. Also sicherlich immer noch ein Indie-Tipp irgendwo, aber der hat ja wirklich sehr, sehr gute Rezeptionen ja auch in der Community, ja.
Ja, also ich glaube, ich würde den ansonsten auch einfach für den Punkt nehmen, mit dass man über den besser sprechen könnte. Aber ich gucke sonst gerade mal auf Letterboxd. Vielleicht habe ich da ja irgendwo einen, wo ich sagen würde, der sollte eigentlich mehr besprochen werden. Aber
na klar.
Spontan, warte, ich gehe mal auf 4,5 Sterne. Da habe ich bestimmt irgendwas. Ah gut, ja, da sehe ich auch welche, die ich total gut finde, wo ich jetzt denke, die hätte ich eigentlich gerade nennen können. Talk to Me fand ich zum Beispiel auch richtig, richtig stark. Und was ich hier auch gerade sehe, ist Last Night in Soho, der ja auch nicht so ein ganz klassischer Horrorfilm ist, aber den fand ich auch richtig stark. Ich bin aber auch ein großer Edgar Wright-Fan. Und ich weiß nicht, ob Last Night in Soho so ein Film ist, der großartig besprochen wird. Ich hatte auch das Gefühl, dass der eher untergegangen ist, aber den fand ich auch richtig stark.
Ist er, glaube ich, auch eher. Ich fand ihn auch ganz gut. Ich fand die Horrorparts im Film sogar leider am schwächsten eher. Ich fand alles andere drum viel spannender, diese ganze Thriller-Geschichte, diese ganze Timeshift-Geschichte und diese Horrorelemente dann so am Ende mit diesen Händen aus dem Boden und sowas. Das war mir irgendwie alles zu plakativ dann irgendwo. Aber sonst mochte ich den auch. Und Edgar Wright als Regisseur mag ich eh total gerne. Die ganze Cinematografie war der Hammer. Und allein diese Tanzszene, wo sie sich immer im Spiegel sieht und wo dann beide Welten so sich gegenseitig sehen, Hammer. Also das war schon alles richtig, richtig stark. Ich fand nur der Horror am Film, der war mir ein bisschen zu plump.
Ja, und ich finde, er hat halt auch immer so ein richtig gutes Händchen, wenn es darum geht, Musik in die Szenen mit einzubauen. Also gerade musikalisch fand ich den Film auch wieder top, aber das macht er ja so oft auch hier, Scott Pilgrim, Baby Driver und so. Der macht sich ja vorher immer schon wirklich Gedanken, welche Musikstücke nimmt er jetzt für welche Szenen, und das fand ich bei Last Night in Soho auch richtig gut.
Das war auf jeden Fall stark, ja. Es kam ja auch heute stand Aufnahmetag, kam der Running Man Trailer von ihm. Der macht das Running Man Remake. Und das sieht auch wieder so aus, aber genau das auch wieder da macht, ja. Also seine Inszenierung so mit der Musik auf die Bilder, das mag ich immer richtig gern, ja.
Ah, da muss ich mir nachher noch.
Musst du dir nachher mal anschauen. Und Talk to Me fand ich auch super gut. Vor allem, wenn man bedenkt, halt, dass das ja das Regiedebüt war, ne, von diesen zwei YouTubern.
Ja.
Absoluter Wahnsinn. Da denkt man sich ja auch als junger Filmemacher, okay, kann ich ja einpacken.
Ich hätte vor allem nicht gedacht, ich weiß nicht, ob du ihren YouTube-Kanal Rucka Rucka verfolgt hast.
Ja.
Ich habe den immer sehr gerne geguckt. Ich mochte die Videos von denen immer, weil die haben ja hauptsächlich solche Kampfvideos, die so Wrestling-inspiriert waren, gemacht und immer sowas wie Herr der Ringe gegen Harry Potter oder sowas. Und ich dachte eigentlich, wenn die einen Film machen, dann wird das safe irgendein Actionfilm, der richtig krass ballert mit so richtig starken Kämpfen, weil die
hätte ja nahegelegen, ne? Ja.
Ja, weil die ja auch solche Videos gemacht haben wie, ich fand ihr Mortal Kombat in Real Life Video richtig gut, oder Street Fighter hatten die auch was zu gemacht, und ich glaube, die sollten auch einen Street Fighter Film machen. Aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt, und deshalb haben sie jetzt diesen neuen gemacht, diesen Bring Her Back, der bald rauskommt.
Den habe ich heute gesehen, ja.
Ah, aber ich hätte nicht gedacht, dass der erste Film von denen dann ein Horrorfilm wird, weil es so weg ist von dem, was die bisher gemacht haben. Und da war ich dann richtig überrascht, wie gut mir der Film dann doch gefallen hat. Weil ich dachte halt safe, die machen irgendwas mit Action.
Ja, dachte ich auch. Absolut, wie gesagt, weil diese ganze Kampfgeschichten, es hätte ja mega gepasst, ein Street Fighter oder Tekken oder irgend sowas. Ne? Das wäre ja Faust aufs Auge wortwörtlich. Damit haben sie wirklich überrascht. Und der Film, wie gesagt, als Erstlingswerk, sowieso handwerklich, absolutes Brett, Wahnsinn. Mhm. Und auch als Film generell, ja, ganze Idee war super und überhaupt. Und die haben so einen geilen Appeal, Charaktere mal wieder zu schreiben, so organisch. Die Figuren wirken so natürlich bei denen. Weil die halt auch junge Darsteller einsetzen, diese ganzen Dialoge, das ist alles so aus dem Ärmel, so finde ich. Das wirkt so ein bisschen nahbar. Und nicht so, die reden halt normal und nicht wie so ein Drehbuch halt redet, ne? Das haben ja viele Filme immer das Problem. Und das fand ich bei denen super. Und auf jeden Fall, auf der neue ist absolutes Brett. Ich fand ihn sogar noch besser als Talk to Me. Auf den kannst du dich auf jeden Fall freuen.
Boah, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf.
Ja.
Das finde ich immer so schade, dadurch, dass ich wieder aufs Land zurückgezogen bin, habe ich halt keine richtig. Ich habe dieses Pups-Kino in der Nähe, wo ich damals auch Wanted mit meinen Eltern gesehen habe, aber da laufen, glaube ich, maximal immer drei Filme gleichzeitig, und das sind dann halt auch nur die größten Filme.
Ja, klar.
Und du kannst halt nichts in OV schauen, und das stört mich schon immer sehr. Ich glaube, dass wenn ich Filme im Kino in OV schauen müsste, wollen würde, müsste ich, glaube ich, mindestens eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahren, bis ich ein Kino habe, wo das geht. Deshalb muss ich bei Bring Her Back jetzt auch eine Weile warten, bis ich den anschauen kann. Aber da freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, 14. August kommt er ins Kino, auf jeden Fall offiziell, ja. Ist auch wieder so ein krasser Gap, weil irgendwie in den USA ist er ja schon im März gestartet oder so. Ist auch super weirdes Timing wieder. Aber ja, wie gesagt, ich fand ihn hervorragend. Musst du dir dann beide Zeiten mal angucken.
Mhm, ja.
Aber auf jeden Fall, das sind alles Filme, finde ich auch. Also die sind super, über die muss man mehr reden, über die sollte man mehr reden und sind auch immer eine Besprechung wert. Und hatten wir, also Talk to Me hatten wir auch schon im Podcast und auch super angekommen, ja. Glaube ich, dass der in unserer Community auch sehr gefeiert ist.
Aber ich glaube, der hatte ja auch einen Hype, als er rauskam. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass da sehr viele auch, zumindest als er rauskam, direkt über den geredet haben.
Die haben eine ziemlich gute Social-Kampagne auch gefahren und so. Mhm. Ja, der war eigentlich schon überall. Das haben sie schon gut gemacht, ja. Und natürlich auch, weil A24 gleich mit dran drauf gesprungen ist, natürlich, ne? Ein Erfolgsgarant, Fragezeichen. Naja, nicht mehr für mich. Also spätestens seit Death of a Unicorn muss ich sagen, ihr müsst euch langsam auch mal eure Drehbücher mal vorher durchlesen.
Ja, ich bin da schon auf diese Crystal Lake-Serie gespannt. Die ist ja auch von A24. Und ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen wie so eine Jason-Geschichte. Oder es ist ja eine Pamela-Geschichte in dem Fall. Soll ja, glaube ich, gar nicht um Jason gehen. Weil A24 verbinde ich eher mit so einem artsy-Stil. Den man ja bei Freitag der 13. bisher nicht so hatte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die Serie dann wird.
Mm, ja, bin ich auch. Das kann echt sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, es wird auch so ein bisschen so ein Auftakt wieder für was neuer Impuls für die Reihe Friday the 13th, weil es ist halt meine absolute Lieblings-Slasher-Reihe. Ich bin ein riesen Jason-Fan, so ist mein liebster Horror-Villain und wir haben schon viel zu viel lange nichts mehr davon bekommen und wir brauchen mal wieder was Qualitatives, was Gutes, mal einen neuen Anstoß für die Reihe, finde ich. So, da hoffe ich drauf, ja.
Ja, das ist, also wenn du Fan von der Reihe bist, hast du die letzten Jahre echt gelitten. Also wirklich, also nach dem Remake kam ja nichts mehr, obwohl das Remake eigentlich richtig gut lief. Dann gab es das Spiel, was zu seiner Hochzeit dann einfach die Server abgeschaltet wurden und so weiter und dann auch nicht mehr spielbar
war. Das Game war auch richtig geil und dann kommt da dieses Lizenz-Scheiße, dass die Lizenz nicht richtig, und oh Gott, das war alles so Katastrophe.
Ja. Das mit den Lizenzen ist wirklich ätzend.
Ja, und jetzt haben sie das Texas Chainsaw Massacre Game, da scheint es jetzt besser zu laufen. Aber die ganze rechte Geschichte da mit Cunningham ist ja eh das Problem. Das ist ja immer dieses ganze Lizenz, wem gehört das so richtig, wer gibt es nicht aus der Hand, das war immer schon das Problem bei Friday. Und ich hoffe jetzt, dass mit der Serie, dass jetzt mal so wieder alles mal sich vernünftig sortiert wurde. Und dass es mal wieder losgehen kann. Weil ich nehme auch ein Halloween natürlich, ne? Die Halloween-Remakes, also das ist nicht die Remakes, aber die Fortsetzungen quasi, die neue Timeline habe ich auch gemocht und so, ist ja auch alles fein, was wir da bekommen. Aber Friday, da muss schon mal was ran.
Es ist vor allem so dieses, dass man im Hinterkopf hat, es wäre ja eigentlich ein Selbstläufer. Also
denkt man eigentlich, ne? Ja,
ja, weil gerade sowas wie Scream, wo neue Filme rauskommen, die sind ja auch erfolgreich. Die Halloween-Trilogie war erfolgreich. Und Jason lässt sich ja relativ gut umsetzen, wenn man auch andere Schauspieler nimmt. Ich könnte mir Nightmare on Elm Street jetzt viel schwerer vorstellen, weil da waren ja viele auch vom Remake schon nicht so erfreut, weil sie, glaube ich, auch ein Problem mit Jackie Earl Haley oder so, wie der heißt, hatten, weil viele da immer noch auf Robert Englund eingeschossen sind. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Freitag der 13. sich besser nochmal neu auflegen lässt als Nightmare on Elm Street jetzt zum Beispiel.
Mhm. Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. Also auch gerade das Nightmare Remake war auch so, ja.
Ich mochte das tatsächlich, aber immer wenn ich sage, dass ich das mag, kriege ich so, ach nee, das ist nicht der Freddy, den ich kenne. Und ich glaube, viele haben da auch ein Problem damit gehabt, dass es jetzt einfach ein anderer Schauspieler ist.
Ja, das war nicht mal mein Problem, aber ich fand das ganze Drehbuch und alles war ein bisschen, ja. Also es ist keine Komplettkatastrophe, aber ich fand den schon sehr mau, sag ich mal. Aber gut, das kann man in unserer Folge dazu nachhören. Da habe ich schon genug gestört, aber nämlich abgelästert. Aber das wissen unsere Hörer.
Dann höre ich danach auch mal rein.
Wenn du mich schreien hören willst, nein, so schlimm war es nicht. Na gut, mein Lieber, ich würde sagen, wir kommen mal zum Schluss. War jetzt anderthalb Stunden Gespräch. Es war super schön, dass du da bist heute. War ein super spannendes Gespräch, dich mal kennenzulernen, Einblicke zu bekommen in deine Leidenschaft, in deine Arbeit und in deine Pläne. Und ich glaube, unsere Hörerschaft, einige werden dich bis Sicherheit kennen, bin ich mir sicher. Wer nicht, guckt auf jeden Fall bei dir rein. Wir verlinken natürlich deine ganzen Kanäle in den Shownotes und auch auf Social natürlich und werden natürlich alle mal anhalten, mal bei dir vorbeizuschauen, die dich noch nicht kennen bisher.
Ja, danke schön. Hat mich total gefreut, dass ich eingeladen wurde. Ich finde das immer cool, einfach mal mit anderen Horrorfans auch über das Genre an sich zu reden, weil normalerweise habe ich dann immer eher so Gespräche, wo man über einzelne Filme redet, aber einfach mal allgemein über die Leidenschaft zu reden, fand ich sehr cool. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ja, freue mich auch, dass du so auf mein blindes in deine DMs stolpern einfach reagiert hast. Fand ich sehr cool. Hab dich ja einfach aus dem Nichts überrumpelt.
Ja, aber da freue ich mich immer drüber, weil gerade durch das mit den sozialen Interaktionen, was ich immer noch nicht so ganz so gerne mache, ich freue mich immer, wenn irgendjemand auf mich zukommt, weil ich dann nicht auf andere zugehen muss.
Ja, das kann ich zum Glück ganz gut, zumindest in DMs. Nee, deswegen super cool, dass du es gleich zugesagt hast und dass du da warst und habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin mit deinen Videos. Hoffe, die Bibi und Tina-Fans bleiben da und bin natürlich auch gespannt, was du noch auf deinen anderen Kanälen machst und vielleicht ja mal ein Essay.
Ja, vielleicht.
Wenn es dir nicht wieder ausgeredet wird.
Ja, dankeschön.
Sehr, danke dir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Am Freitag regulär geht's weiter hier mit 28 Years Later, der Besprechung von uns. Und die nächste, wo vergruselt sich eigentlich dann in 2 Wochen mit einem weiteren tollen Gast, den ich jetzt noch nicht spoilern werde. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke an Daniel, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara.